Wir haben einen kleinen Kinotipp für euch, denn der neue Film von Alexandre Aja steht in den Startlöchern und den kennen wir ja alle. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir das von ihm produzierte Maniac Remake besprochen, aber ihr kennt ihn natürlich vor allem von The Hills Have Eyes, Crawl oder auch Piranha 3D. Und jetzt hat Aja einen neuen Film am Start, der heißt Never Let Go und ist ein düsteres Horrormärchen, in dem Halle Berry mit zwei Kindern allein im Wald wohnt, in einer postapokalyptischen Welt. Und in der gilt es, diese beiden Kinder zu beschützen, denn draußen im Wald, da lauert das Böse. Und um das zu tun, dürfen die Kinder sich nicht vom Haus entfernen, ohne sich ein Seil um die Hüfte zu binden, das sie natürlich A ans Haus bindet, aber eben auch das Böse fernhalten soll. Und das spielt sich ganz schön düster aus und das könnt ihr ab dem 26. September selbst im Kino erleben, denn dann startet Never Let Go. Alle Horrorfans und vor allem natürlich Fans von Alexandre Aja sollten sich das dick im Kalender markieren und sich Never Let Go nicht entgehen lassen. Viel Spaß euch im Kino.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 345. Episode von Devils and Demons. Ich bin Chris und bei mir sind André.
Moin.
Und Laura.
Hallo.
Und wir, ja Laura, das ist, ich weiß nicht, bin ich schon zu Tränen gerührt? Also zum einen könnten es Freudentränen sein, weil wir heute dieses Thema des Sommers endlich abschließen. Oder ist es vielleicht auch schon ein bisschen Heimweh oder Sehnsucht danach, dass es durchaus noch hätte weitergehen können. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber man merkt schon daran, dass wir heute noch, Laura, noch eine Aftershow-Party hier quasi machen, dass wir uns doch nicht so ganz von diesem Thema lösen können.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, eine Reihe, die uns irgendwie allen sehr am Herzen liegt, am Fanherz. Und also ich glaube, man kann schon sagen, dass man von dem einen oder anderen Film ja auch mal ein bisschen genervt war, aber dass es trotzdem immer wieder Spaß macht, sich diese Reihe anzugucken. Und ich glaube, so für die nächsten Wochen wäre ich jetzt aber tatsächlich auch mal fein damit, keinen Freitag mehr zu sehen.
Ich überlege gerade, André, ich will nicht sagen, dass ich es überhabe, das ist es nicht, weil ich glaube, du hast es bestimmt auch schon mindestens einmal gemacht, ich habe es auch schon mindestens einmal gemacht, dass man sich alle Teile auch mal innerhalb von 2 Tagen oder so am Stück angesehen hat. Das ist für mich dann doch eher in Stress und ein bisschen, ein bisschen, Ärger ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich so ein bisschen dann doch dachte, oh, jetzt ist aber echt mal gut, als das jetzt so hier auf, sag ich mal, so 9 bis 11 Wochen verteilt zu gucken. Das fand ich eigentlich, war dann doch ein relativ angenehmer Abstand, wenn man so jede Woche mal 1 oder 2 geguckt hat und nicht alle am Stück. Das fand ich eigentlich ich drück's mal so aus. Diesmal war ich echt nicht so richtig genervt davon. Also da war eigentlich nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ist wieder ein Freitag der 13. Sondern mir hat's wirklich eigentlich durchgängig Spaß gemacht über all die Wochen.
Ja, absolut. Also klar, so einen Marathon hat man mal gemacht. Das ist auch cool irgendwie. Das macht man ja meist auch nicht alleine, sondern irgendwie vielleicht mit Freunden oder so. Und hat einfach so eine launige Zeit. Aber natürlich ist es immer viel. Es ist eigentlich egal, was man so in der Dauerbeschallung guckt. Egal, welche Reihe. Oder auch wenn du so Serienbinging machst. Es kommt der Moment irgendwie, da ist es zu viel. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Verteilung, wie wir es gemacht haben, dass man es über die Wochen halt schaut. Unsere ZuhörerInnen können mitschauen über die Wochen und sind auch da nicht gedrängt, das jetzt Schlag auf Schlag hintereinander zu machen zu müssen. Und so ist die Dosis angenehmer, gerade mit so einer, man muss es ja sagen, auch wenn wir es alle lieben, und es ist ja mein Favorite Franchise im Slasher-Bereich, wissen wir, irgendwann wird es repetitiv. Ne? Es ist halt einfach so. Und da ist ja, glaube ich, so eine wöchentliche Ration Jason ist dann auch fein.
Das Lustige ist ja, ab dem Zeitpunkt, André, wo sich die Reihe dann kreativer gezeigt hat, theoretisch, in der Weltall, Buddy, Snatcher, Manhattan, Psycho, Telekinese, ab da wurden sie eigentlich ja schwächer, ab da, wo sie sich so ein bisschen, ja, ein bisschen einfallsreicher gezeigt haben, ne? Also irgendwie so ganz passt es auch nicht zusammen. Irgendwie will man dann doch, zumindest qualitativ funktioniert es eigentlich doch am besten, wenn man irgendwie das Standardprogramm abfährt.
Ja, ist echt witzig, das stimmt schon. Umso mehr sie experimentiert haben, umso, ja, umso dröger wurde es aber auch irgendwo auf der anderen Seite. Das ist was super kohärent klingt irgendwie und passt eigentlich gar nicht zusammen, aber man hat sich dann ja trotzdem, ich meine, wir haben ja auch extra mal hier die Camps gelobt, ne, dann gab es plötzlich keine Camps mehr und irgendwie hat man dann trotzdem die Ursuppe vermisst, auch wenn es neue Wege gehen sollte, aber ja, es hängt ja mit vielem zusammen, ne, die Figuren bleiben ja die gleichen, die Formel bleibt letztendlich die gleiche, egal wo du sie dann hinpackst und vieles steht und fällt ja trotzdem auch so mit unserem Ensemble, haben wir ja auch immer wieder gemerkt. Wenn alle Camper nerven, auch wenn sie nur Randfiguren sind, dann macht es auch nicht so viel Spaß, als wenn man irgendwie eine liebsame Truppe irgendwo hat. Also gehören ja viele Zutaten, die da zusammengehören, nicht nur das Setting an sich, ja.
Ich habe zumindest die Erkenntnis bekommen, Laura, dass, und das ist halt so das, glaube ich, was für mich halt eben als Horror-Fan, vor allem Betonung auf Fan, ist halt unser, glaube ich, von uns allen ja eben das Lieblingsgenre, sonst würden wir hier diesen Podcast nicht machen, dass ich einfach auch über mehr hinwegsehen kann. Das ist natürlich, wenn wir jetzt natürlich irgendwie unsere, sagen wir, unseren journalistischen, kritischen Anspruch auslassen, sagen wir natürlich am Ende natürlich trotzdem, was da alles schief gelaufen ist, was daran schlecht ist. Aber trotzdem ist es ja so, dass ich in Filmen wie Jason Takes Manhattan gerne gucke und beim Gucken selbst über diese ganzen Schwächen hinwegsehen kann, sie teilweise ja auch mag, sie teilweise auch dazugehören. Wir hatten gestern zum Beispiel auch wieder eine Diskussion bei uns auf dem Podriders Discord, wo es um die Alien-Filme ging und um, wie logisch ist das Verhalten der Wissenschaftler und der Soldaten dort auf den Raumschiffen und im Anbetracht der Alien-Gefahr und sowas. Und da habe ich auch mal so gedacht, ja, ganz ehrlich, ich gucke Genrefilme eigentlich nicht wirklich nach diesen Aspekten, ob sich da jetzt jemand klug verhält oder so. Wir haben es ja bei irgendeinem, einer von unseren Episoden hier auch gesagt, so wenn bei Freitag 13, wenn jemand gesagt hätte, ach, da ist Jason, okay, wir fahren wieder, steigen wieder in unser Auto und fahren zurück, so dann ist der Film halt vorbei, wenn die Leute intelligent sind, so in dem Sinne, ne? Also man muss irgendwie, glaube ich, über Sachen hinwegsehen, aber ich sehe bei Horrorfilmen einfach auch gerne darüber hinweg. Und das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, so bei unserer Besprechung, dass mir solche Dinge einfach auch den Spaß nicht unbedingt rauben können.
Nee, ist bei mir auch ähnlich. Also ich glaube, es kommt immer voll drauf an, was einem selbst so am wichtigsten ist bei den Filmen. Und ich glaube, beim Horrorfilm ist es für mich auch wirklich immer so die Stimmung und die Atmosphäre. Und da kann man bei Freitag halt wirklich über einige Schwächen hinwegsehen, weil in den meisten Fällen halt diese Atmosphäre irgendwie so Spaß macht und ja, irgendwie so einen ganz besonderen Charme hat.
Ja, finde das zum einen. Und was mir auch aufgefallen ist, André, ist die Tatsache, gerade wenn ich jetzt so geistig, jetzt ohne, dass wir jetzt alle Teile jetzt geistig vor Augen haben, gut, haben wir natürlich als Horrorfachleute, aber wenn ich das vergleiche, Freitag der 13., die komplette Reihe jetzt mal und mir Halloween vorknüpfe, mir Nightmare on Elm Street vorknüpfe, mir Scream vorknüpfe, Texas Chainsaw Massacre, da muss ich zumindest eine Sache dann doch feststellen, die mir, ich will nicht sagen negativ aufgefallen ist, aber die man zumindest, ja, also ich bin ein ziemlich audiovisueller Mensch, ich glaube, das bist du ja auch, und dass wir das Medium Film ja auch deswegen schätzen, weil es halt visuell was liefern kann, was bieten kann, und gerade da muss ich sagen, das ist vielleicht der einzige Aspekt, wo die Freitag der 13. Reihe dann doch so ein bisschen hinten anklotzt im Vergleich zu den anderen Reihen, weil ich nie das Gefühl habe, dass man hier vielleicht Jason Lives im Ansatz, aber dass da nie irgendwie, sag ich mal, eine besondere Filmkunst hintersteckt. So, weißt, wenn wir uns den ersten Texas angucken, das ist halt auch handwerklich ein super Film. Wenn wir uns Carpenter's Halloween angucken, ist handwerklich ein super Film. Und da gibt's auch noch auch das Reboot zum Beispiel. Der erste Teil davon ist ein super Film. Bei Nightmare on Elm Street ist, glaube ich, wahrscheinlich die Slasher-Reihe, die künstlerisch am wertigsten ist, wo man halt auch wirklich mal andere Dinge immer gemacht hat, wo auch ein Wiedererkennungswert vorhanden ist. Und da muss ich sagen, das alles hat für mich tatsächlich Freitag der 13. in der kompletten Summe nicht. Ich finde, die sehen alle doch, das haben wir auch im Einzelnen festgestellt, alle sehr flat aus, die Filme. Da passiert visuell nie was Aufregendes. Die Musik ist immer gleich bei allen Teilen gefühlt. Und da ist nie mal irgendwie so eine krasse Kameraperspektive bei. Mal ein Kameraschwenk, wo man sagt, ah, haben sie klasse gemacht und so. Oder irgendwie irgendwas Visuelles, was da passiert. Und das hat die Reihe für mich irgendwie nicht. Würdest du mir da recht geben?
Im weitesten Sinne ja, auf jeden Fall. Sie ist die Reihe, die irgendwo mit am geradlinigsten ist. Ich würde sagen, in den Außen als Ausreißer mal Halloween 3 genommen, Halloween auch am ähnlichsten ist von der Gleichförmigkeit her, ne, weil dann ist rein vom Setting uns ja auch nie irgendwie in den frühen Filmen das Bein ausgerissen irgendwie. Aber rein von der Formelhaftigkeit würde ich dir da schon zustimmen, dass die Freitag-Reihe da irgendwo ihren Zenit auch am längsten beibehalten hat. Sie haben versucht, auch nach Ausreißern wie so einem Teil 5, dann eben dann doch schnell wieder zurückzukehren zur alten Formel, haben die dann wieder sehr lange beibehalten, bis es dann irgendwann mal ins All ging, oder beziehungsweise vorher noch kurz auf Manhattan. Aber ja, rein von der Gleichschenklichkeit her ist, glaube ich, Friday schon die am längsten versucht hat, den klassischen Standard irgendwo beizubehalten, ja.
Ich überlege gerade, Laura, ob das die Rezeption verändert hätte von der Reihe, wenn da mal irgendwie so ein wirklich guter Regisseur am Werk gewesen wäre, wie du es eben bei den anderen Reihen hattest mit Wes Craven oder mit Carpenter oder mit Toby Hooper oder so, dass man da, wenn da visuell wirklich mal irgendwie was, also der wirklich super gefilmt ist, so Freitag der 13. Film, ob das irgendwas auch geändert hätte, so, weil wir haben ja gelernt, also was die Kritiken angeht, sind ja eigentlich quasi alle Filme so ziemlich durchgefallen. Selbst die besseren sind zumindest beim Zeitpunkt des Releases alle durchgefallen. Und ich überlege gerade, ob das irgendwas geändert hätte, wenn da wirklich mal auch so ein künstlerischer Anspruch wirklich drin gewesen wäre. Weil man nicht immer gesagt hätte, ja, okay, wir wollen eigentlich nur Gore und Boobies haben und das reicht uns eigentlich. Und wenn da irgendjemand die Kamera hochhalten kann, dann passt das schon.
Ja, also ich meine, selbst wenn es dann so einen Film gegeben hätte, der dann künstlerisch ein bisschen rausgestochen hätte, dann wäre wahrscheinlich beim nächsten Film ja wieder gesagt worden, so, und jetzt machen wir wieder ganz schnell alles innerhalb von 3 Monaten, muss der nächste Teil produziert werden und dann wäre wahrscheinlich wieder ein starker Qualitätsverlust gewesen. Also ich glaube, das sind ja hier auch wirklich die Produktionsbedingungen, die dafür gesorgt haben, dass die Filme, da war ja gar keine Zeit, um künstlerisch irgendwie sich was Neues zu überlegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Film von einem namhaften Regisseur dann hier die komplette Reihe irgendwie geändert hätte.
Wir werden ja im Laufe dieser Sendung hier ein paar Listen aufstellen über unsere Lieblingskills, über unsere Lieblingsjasons und am Ende natürlich auch das große Ranking aller Filme. Aber ich will André trotzdem schon mal vorweg fragen, ob du bei diesem Rewatch jetzt irgendwie eine Überraschung erlebt hast, dass du gesagt hast, ah krass, da war jetzt ein Teil bei, der hat mir nie so gut gefallen und den fand ich jetzt irgendwie deutlich besser. Oder ein Film, und das weiß ich schon, das hast du ja auch in den Episoden schon gesagt, bei The New Blood war es, glaube ich, wo du gesagt hast, den habe ich eigentlich viel, viel besser in Erinnerung gehabt. Hast du was gelernt aus den letzten Wochen? Drück es mal so aus.
ja, ich wurde erleuchtet. Neu. ich hab ein neues Ich gefunden. Nein. Ja, in Einzelteilen, genau. Wie zum Beispiel New Blood, den ich halt irgendwie ewig nicht gesehen hatte jetzt und den ich viel besser in Erinnerung hatte. Oder auch in Manhattan, der doch irgendwie wieder mehr Spaß gemacht hat. Gleichzeitig trotzdem sind mir fast wieder neue Flaws aufgefallen, dass er noch langweiliger ist, als ich dachte irgendwie. Gerade jetzt, nachdem wir eben die ersten 7 durchgeguckt haben, dachte ich, oh, jetzt endlich mal ein neues Setting und dann war es gar nicht mehr so geil, wie ich irgendwie dachte. Es ist gar nicht so spannend, ne, wie man es irgendwie sich erhofft hat. Nee, also es gab keine wenig neue Erkenntnisse jetzt aus dem New Blood vielleicht mal außen vor, aber vor allem haben sich Dinge nochmal gefestigt. Ich glaube, gerade eben auch dann die Ranking-Reihenfolge hat es nochmal gezeigt dann später, oder wird es zeigen später. Es haben sich einfach nochmal die Dinge gefestigt, die ich in meinem Kopf hatte, mal New Blood außen vor. Der ist tatsächlich ein bisschen abgerutscht, auch dann in der Skala, leider. Aber ja, das ist eher so das Ding. Es wurden, haben sich die Sachen nochmal bestätigt. Und viele Sachen nochmal in den Kopf gerufen, die ich vielleicht hier und da aber auch in anderen Filmen verortet habe. So, ach ja, das war ja in 7, gar nicht in 8 oder sowas, ne? Da gab es 1-2 Sachen nochmal, wo ich das Auffrischen auch wieder nochmal gut getan hat. Aber ja, jetzt so die mega neuen Erkenntnisse überhaupt eher nicht, nein.
Es gibt natürlich, wir haben uns jetzt natürlich vor allem auf die Filme eingeschossen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch die Serie, die es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab, natürlich auch schon mal erwähnt, aber das ist nicht der ganze Kosmos von Freitag der 13., wieso immer. Das ist bei Dingen, die vor allem viele Fans haben, also nicht eben nur Kritikerlieblinge sind, sondern wo sich wirklich Fangemeinden aufbauen, Fan-Communities aufbauen, bleibt es natürlich in der Regel nicht bei diesen einzelnen offiziellen Sachen. Also natürlich gibt es auch andere offizielle Sachen, über die wir gleich noch sprechen werden, aber es wird natürlich auch seitens der Fans viel gemacht und es ist tatsächlich so, dass sich gerade hinsichtlich der Fanfilme wirklich ein ganzer Orbit aufgetan hat bei Freitag der 13. Ich habe das so nebenbei immer mal so mitbekommen, dass es das so gibt. Bin aber persönlich, Laura, jetzt nicht so ein, also mich hat das jetzt nie so interessiert. Es gibt natürlich auch zu anderen, es gibt auch Halloween-Fanfilme und zu allen möglichen Franchises. Aber ich dachte immer so, ja, okay, das sind schon Sachen, wenn du das vernünftig machen willst, brauchst du heutzutage eigentlich schon ein gutes Budget. Und man merkt halt auch oft an solchen Fanfilmen, wenn da keine vernünftigen Schauspieler bei sind, sondern irgendwelche Laien, da steige ich da meistens so nach 5 Minuten aus. Und deswegen hatte ich irgendwie auch nicht so recht Lust auf diese Freitag der 13. Fanfilme. Habe mich jetzt aber doch mal so ein bisschen eingegraben und war doch, ich will jetzt nicht sagen angetan, aber ich war doch positiv überrascht, vor allem weil es Elemente hervorbrachte, bei denen wir gesagt haben, zum Beispiel als wir über Jason X geredet haben und der Regisseur James Isaac ja ursprünglich diese Idee hatte, so einen Winter-Freitag der 13. Film zu machen. Und wir haben ja da auch gesagt, oh, das wäre doch irgendwie mal cool zu sehen, wie das ausgesehen hätte. Und da gibt es zum Beispiel einen, also der Vicente Di Santi heißt der Regisseur, der hat halt diese Never Hike Alone-Reihe gemacht. Also es sind quasi alles drei Freitag der 13. Fanfilme, die heißen nur anders, aus lizenzrechtlichen Gründen. Und der hat zum Beispiel einen Kurzfilm, ich sagen, von 1/2 Stunde gemacht, wo er genau diese Idee aufgegriffen hat, in diesem Never Hike in the Snow, wo er so ein Wintersetting aufmacht und wo auch quasi sich ein junger Mann dort quasi am Crystal Lake verirrt und das ist ein Schneesturm und so weiter. Da taucht dann Tommy Jarvis auch noch auf. Und da dachte ich so, ey, das ist doch eigentlich cool, wenn die Ideen, die damals nicht umgesetzt wurden, die nicht gedreht werden durften, konnten, verworfen wurden, wenn das eben durch so Fanfilme wieder aufgegriffen wird. Das ist ja eigentlich eine coole Sache.
Ich finde es auch total cool. Also ich glaube, wenn man das Wort Fanfilm hört, dann hat man vielleicht so ein bisschen Vorurteile im Sinne von, dass das halt total, stümperisch irgendwie gemacht ist und ich hatte da jetzt auch nie irgendwie den Anspruch an mich, mir die alle anzugucken, aber als ich dann mal reingeschaut habe, war ich doch auch erstaunt, wie professionell der Film gemacht ist, also zumindest dieser Never Hike in the Snow. Und ich find's auch ganz cool, also wenn man so richtig Fan der Reihe ist, dann kann man diesen Film, glaube ich, auch einiges abgewinnen. Ich muss sagen, mir hat das jetzt gereicht, so 1, 2 zu schauen, aber die sind schon ganz cool, auf jeden Fall.
Ja, das ist gerade bei diesen Never Hike in the Snow und Never Hike Alone, dem ersten Teil der Reihe, da ist mir halt schon aufgefallen, dass sie das natürlich gerade auch so, was den Cast angeht, relativ klein gehalten haben. Das sind quasi beides Filme, wo im Endeffekt nur so 2, 3 Figuren auftauchen. Also einer verirrt sich im Wald und trifft auf Jason. Und da passiert dann auch jetzt nicht super krass viel Splatter. Also dem Never Hike in the Snow gibt's ja noch durchaus einen ziemlich harten Kill, relativ am Anfang. Da war ich auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, von den Practical Effects. Das fand ich eigentlich echt nicht schlecht gemacht. Es war jetzt auch nicht schlechter als jetzt irgendwie im Wrong Turn 2, 3 oder 4 oder so. Also war ganz gut. Aber es war schön aufgegriffen. Gerade in diesem Never Hike Alone, also in dem ersten Teil, war es so, dass sie diese Found-Footage-Idee, die, ich glaube, David Bruckner hatte das 2015. Der wollte ja eigentlich einen Freitag der 13. Found-Footage-Film drehen, kam ja nie zustande. Und hier hat auch wieder Vicente Di Santi das quasi aufgegriffen und quasi in der ersten Hälfte dieses Kurzfilm ist es schon nicht mehr, der ging, glaube ich, 60, 70 Minuten, glaube ich, da siehst du so einen Typen, der irgendwie so Survival-YouTube-Videos oder so macht und der halt am Crystal Lake quasi irgendwie eine Wanderung macht und das alles filmt und dort campen will und so weiter und da eben plötzlich das alte Camp vom Crystal Lake entdeckt und die ganzen Sachen dort alle findet und plötzlich hat Jason eben auftaucht. Und das fand ich auch wieder nett gemacht, dass auch diese Idee aufgegriffen hat. Also das ist schon erstaunlich, dass sie da auch nicht irgend so ein, ja, ich sag mal so random Zeug gemacht haben, sondern wirklich so Ideen, die es mal gab. Wie gesagt, das ist alles, ich glaube, das ist auch der Punkt, den du meintest. Das ist jetzt irgendwie, man hat das Gefühl, da fehlt halt diese Dynamik, die Profis irgendwie an den Tag legen, ne? So was so Scriptwriting angeht, was so ein Tempo, so ein Pacing angeht. Ich fand auch zum Beispiel diesen Never Hike in the Snow, der geht ja auch nur 1/2 Stunde und trotzdem fand ich ihn langweilig über weite Strecken. Ja. Ich sag's mal so, wie es ist, ne? Aber es ist so solide gedreht, aber es ist, da haben sie sich zum Beispiel ein bisschen übernommen. Ich fand, da waren zum Beispiel die dramatischen Aspekte deutlich größer als die Fun-Aspekte im Film.
Ja, und das war irgendwie für 1/2 Stunde ein bisschen schwierig, dass man auf einmal sich so mitten in so einem Drama um eine trauernde Mutter irgendwie befunden hat und sich so dachte, okay, damit, also das ist jetzt irgendwie hier nicht der richtige Rahmen dafür. Und dann konnte es ja eigentlich, wusste man, wenn der Film 1/2 Stunde lang ist, kann jetzt nur noch das Finale kommen. Und das war irgendwie so ein bisschen schwierig von der Tonalität, aber nichtsdestotrotz wirkte der, finde ich, professioneller, als ich es mir am Anfang vorgestellt hätte.
Ja, es gibt dann noch, also wie gesagt, diese könnt ihr euch alle auf YouTube angucken, braucht ihr bloß den Namen googeln, vielleicht sogar, wenn ihr Friday-Fanfilm eingibt, die könnt ihr da alle gratis in voller Länge gucken, macht das auch ruhig mal. Es gibt noch diesen Never Hike Alone 2, das ist quasi ein Sequel und es verknüpft quasi die beiden Stories, diese anderen beiden Filme dort, auch ganz nett gemacht. Und sie haben halt auch, und das betrifft alle Fanfilme tatsächlich, dass du halt auch wirklich die Beteiligten aus der Reihe irgendwie dabei hast. Hier ist zum Beispiel Tommy Jarvis dabei in diesem Never Hike Film und wird auch von Tom Matthews wieder gespielt in den Friday the 13th Vengeance 1 plus 2 Film. Spielen auch Leute mit aus dem Kosmos. Tom McLaughlin zum Beispiel spielt dort eine Rolle, in, glaube ich, im zweiten Teil davon. Und das ist schon, André, ja, irgendwie eine nette Sache. Ne? Gerade, ich meine, Freitag der 13., wir haben jetzt, sag ich mal, gerade im Vergleich zu, wenn wir es mit Halloween vergleichen, es gab jetzt, glaube ich, wir haben nach 2000 gab es Halloween Resurrection, es gab Rob Zombies Halloween, Rob Zombies Halloween 2, es gab Halloween 2018, Halloween Kills, Halloween Ends, das sind, was sag ich mir jetzt, 5 Filme, allein nach 2000, und wir haben nur einen einzigen Freitag der 13. Film, der nach 2000 gedreht wurde, und da ist es eigentlich schon irgendwie nett, wenn man sich so, auch wenn es halt günstig produzierte Fanfilme sind, aber dass man sich überhaupt was angucken kann von seinem, in Anführungszeichen, Franchise, ne?
Ja, voll. Also ich meine, dass wir Friday-Fans da sehr am Hungertuch nagen lassen, das ist ja klar. Das wissen wir leider ja alle. Und es ist halt einfach so schade, weil man halt ja, man hat ja gemerkt, dass mit Halloween, dass man Dinge aufziehen konnte damit, dass es da Ideen gibt, dass es da Publikum für gibt vor allem. Die Filme waren ja trotz all ihrer Kontroversen und teils zerschlagenen Kritiken nicht unerfolgreich. Also dass man mit Horror und Slasher und gerade auch mit ikonischen Figuren was machen kann, ist ja klar. Aber ja, die Friday-Fans, die schauen seit Jahren in die Röhre. Das ist schon schade, ja, im Vergleich.
Es gibt nicht nur diese Fanfilme, wie gesagt, schaut euch die auf YouTube mal an. Es gibt, André, natürlich auch Videospiele und das denkt man vielleicht gar nicht. Na klar, die Leute, die da so ein bisschen Knowledge zu dem Thema haben, die wissen es natürlich, aber sag ich mal, nicht jeder weiß, dass es da schon tatsächlich in den 80er Jahren Freitag der 13. Videospiele gab. Ich glaube 1986 gab es eins, was auf dem Commodore 64 lief, hier noch schön mit Floppy Disk oder auf Kassettentape oder irgendwie sowas, und da habe ich leider keine Kenntnis drüber zu diesem Spiel. Ich weiß nur, dass es wohl ziemlich schlecht sein soll. Aber das Spiel, was danach rauskam, nämlich für das NES im Jahre 1989, das ist ja schon ein bisschen bekannter. Da kennt man ja auch diese Screenshots von, wie der verpixelte Jason, in dieser lila Jason. Du erinnerst dich, André, vielleicht?
Klar.
Das waren schon so die ersten Spiele, wo man dachte, okay, da haben sie was. Ja, ich werde nicht sagen, was, das ist jetzt nichts, wo wir heute sagen, krass, muss man mal gespielt haben, aber schon nette Sachen. Ich glaube, man musste da, hat einen Counselor, glaube ich, gespielt und musste Jason, glaube ich, also man musste einen Ausgang finden aus dem Camp und versuchen, irgendwie Jason auszuweichen oder sowas. Und irgendwie, wenn er einen dreimal getroffen hat, dann war man irgendwie tot oder so weiter. Man musste irgendwie verhindern, auch dass er die anderen Counselor irgendwie tötet und so weiter. Und ich finde es eigentlich schon ganz nett, dass es sowas gab. Ich weiß nicht, hast du es mal irgendwie ein bisschen genauer gesehen?
Ja, ich habe das früher auf dem C64 gehabt, tatsächlich. Aber da kann ich halt, witzigerweise das Franchise noch nicht, weil da war ich irgendwie 6 oder 7. Das war ja auch nicht brutal oder so. Das war ja einfach so alles pixelig. Aber ja, genau, man musste halt so ein bisschen entkommen. Der hat sich halt gejagt durch verschiedene Bildschirme, Hintergründe, durch so ein Camp. Aber ja, es ist halt super rudimentär. Ne? Es ist halt einfach so ein bisschen fast wie Ghosts and Goblins, nur mit Jason ausweichen und halt ja, eben im Rumlaufen, entkommen, super unspektakulär aus heutiger Sicht. Aber ja, schon witzig, dass es das so früh gab.
Das Lustige ist ja, dass sie dieses Konzept, und das ist das, was mich am meisten überrascht hat, dieses Konzept, dass du halt auch, in dem Spiel konntest du ja auch auswählen, glaube ich, zwischen 6 verschiedenen Camp-of-the-Year-Counselern quasi, die alle unterschiedliche, wie sagt man, Skills hatten. Ne? Die einen konnten ein bisschen schneller laufen, die anderen waren ein bisschen langsamer, konnten dafür aber höher springen oder weiter springen und so weiter. Dass sie dieses Konzept tatsächlich quasi mit reingenommen haben in das Spiel von 2017, Freitag der 13. The Game von Gun Media, fand ich eigentlich interessant, weil das war natürlich erst in den letzten Jahren sind diese asymmetrischen Horrorspiele ja super populär geworden. Ne? Wir haben Dead by Daylight gehabt, wir haben Freitag der 13. gehabt. Wir haben zuletzt Texas Chainsaw Massacre gehabt. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt irgendwie, gab es noch eins?
Ja, Texas Chainsaw ist ja auch von Gun Media. Das haben sie dann gemacht,
nachdem
Friday ja leider lizenztechnisch abgekackt ist.
Und es ist halt immer dasselbe Spielprinzip. Ne? Es gibt Leute, die spielen quasi die Aufseher oder die Opfer und müssen irgendwie rauskommen aus der Situation. Und es gibt einen einzelnen Spieler, der quasi den Killer spielt, in dem Fall hier Jason. Und auch da war es so, dass die einzelnen Counselor quasi unterschiedliche Eigenschaften haben, dass sie zum Beispiel besser Sachen reparieren konnten, dass sie schneller waren als die anderen. Und da gab es halt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel zu flüchten. Also es war so, und zwar für die, auch für Laura zu erklären, wir haben ja, glaube ich, schon mal festgestellt, dass Laura jetzt nicht so videospielaffin ist. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Vielleicht fängst du irgendwann nochmal an mit Videospiel. Ja, besser nicht, wir haben schon alle genug Hobbys. Aber das ist halt wirklich smart gemacht. Ich habe auch mal ein paar Bilder vorhin rumgeschickt. Du hast halt wirklich die Auswahl auch gehabt, dass du verschiedene Maps hast. Aus den ganzen Filmen zum Beispiel haben sie die einzelnen Camps dort alle schön nachgebaut. Und auch mit großem Wiedererkennungswert. Zum Beispiel diese Lodge aus Teil 4 zum Beispiel mit der Treppe nach oben und diese ganzen Sachen, die erkennt man alle schön wieder in diesem Spiel. Und es geht dann eben darum, dass du entweder halt eben ein Counselor oder Jason spielst. Als Jason musst du eben verhindern, dass die Leute die Map verlassen. Und als Counselor musst du eben versuchen, die Map zu verlassen. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, man konnte irgendwie die Polizei rufen. Also irgendwo auf der Map ist random, irgendwie war mein Telefon versteckt, dann konnte man die Polizei rufen, musste dann noch 3 Minuten überleben und musste zu einem der beiden Ausgänge der Karte laufen, um irgendwie rauszukommen, ohne dass Jason einen fängt. Es gab, ich glaube, André, man konnte rausschwimmen, glaube ich, beim Crystal Lake.
Nee, musst ein Boot bauen.
Ah ja, also Boot bauen, genau.
Beziehungsweise ein Boot, den Motor finden und tanken, wie mit dem Auto eben auch.
Genau, diese Möglichkeit gab's. Es gab noch, man konnte ein Auto auch reparieren und damit flüchten mit mehreren
Leuten. Genau, Auto und Boot. Da musst du jeweils den Motor finden, reparieren und dann Benzin finden. Das heißt, du musst mehrere Tasks erfüllen, um eine Escape-Route quasi zu schaffen. Ja,
und das haben sie dann auch so gut gemacht, dass man halt auch nicht ausharren konnte. Also man konnte nicht einfach die Zeit runterlaufen lassen und dann hatte man gewonnen, sondern man musste schon irgendwie eine Lösung finden, um rauszukommen. Und ich muss sagen, André,
und du kannst ja auch Tommy Jarvis rufen.
Stimmt, genau. Das gab's auch. Und du konntest dich als Mrs. Voorhees konntest du dich auch noch
verkleiden. Genau, du konntest den Pulli finden.
Ja.
Genau. Und Jason damit dann besiegen, genau.
Ja, und auch so, das war so. Ich glaube, wir sind uns einig, André, es ist jetzt nicht das beste Videospiel der Zeit. Es war grafisch sogar ziemlich hässlich. Es war super verbuggt bei Release und es ist auch bis heute noch super verbuggt. Aber es hatte unglaublich viel Liebe zum Detail. Ne? Wie sie diese, du konntest ja, wenn du Jason gespielt hast, dir aus, glaube ich, fast allen Teilen den Jason raussuchen, mit welchem du spielst. Er hatte das Design davon. Er hatte, glaube ich, 20 oder 30 verschiedene Möglichkeiten, Leute umzubringen mit irgendwelchen Trademark-Kills. Alle aus den Filmen auch, zum Beispiel mit dem Schlafsack gegen Baumrahmen und irgendwelche Sachen, hier den Kill, den er beim Polizisten in Teil 6 gemacht hat, einfach die Leute durchknicken in der Hälfte und sowas alles. Und es hatte Jasons Hütte im Wald aus Teil 6. Es hatte, wie gesagt, den Pullover von seiner Mutter und so viele kleine Details und auch Easter Eggs. Und das hat das Spiel, finde ich, total charmant für mich gemacht irgendwie.
Ja, es war mega. Also es war grafisch auch okay. Es war gar nicht so schlecht. Es war nur leider super verbuggt beim Release, das stimmt. Das haben sie später noch ein bisschen ausgebessert bekommen, nicht alles, hätten sie halt noch einige Monate sicher reinstecken müssen, aber ja, es war halt gemerkt, dass da halt Sky Media halt krass Bock hatte und da Fans waren oder sind wahrscheinlich und da auch tief drin steckten und super viele Referenzen aus dem Film waren, genau, die ganzen Finisher waren aus dem Film, du kannst auch alle freischalten, die wollten ja auch eigentlich regelmäßig noch welche zupacken und es waren eh schon viele. Das ist wirklich schade, dass es zu diesem Rechtsstreit kam, dass sie es einstellen mussten, weil das hätte echt noch richtig gut werden können über die Jahre noch, ja.
Ja, sie hatten auch dann so ein paar Counselor angelehnt. Es gab zum Beispiel die Fox, also von den Rockerinnen aus Teil 3.
Ja,
es
genau.
gab Shelly gab es zum Beispiel, Tommy Jarvis konnte man spielen, das hast du ja schon gesagt, eben. Also echt ein paar schöne Sachen bei, aber eben, wie du schon gesagt hast, André, es gab halt eben diesen Rechtsstreit. Hätte man vielleicht auch verhindern können, ne? Das ist letztendlich genau das bei dem Spiel zugetroffen, was halt auch eben bei den Filmrechten passiert ist, dass da sich irgendwie alle Leute uneinig waren. Wer hat jetzt welche Rechte? Ist John S. Cunningham damit einverstanden? Der war ja auch irgendwie ursprünglich daran beteiligt und so eine Sachen alles. Und letztendlich ist jetzt das Resultat, du kannst das Spiel nicht mehr kaufen, glaube ich jetzt mittlerweile schon seit einem halben Jahr nicht mehr, hier im Stand August 2024. Die Leute, die es installiert haben oder auf Disc haben, können es noch spielen. aber auch nur noch bis Ende 2024, dann ist das Spielen auch nicht mehr möglich. Und aktuell ist es, wie gesagt, das Online-Spielen ist auch so schon nicht mehr möglich, weil man eigentlich keine Matches findet, weil das teilweise 3-4 Stunden dauert, bis du da mal genug Spieler zusammen hast. Aber du kannst zumindest offline gegen Bots spielen. Ich habe das auch nochmal gemacht vor ein paar Tagen, um ein paar Screenshots zu machen für Laura, damit sie sich das mal angucken kann. Ist schon eigentlich eine schöne Sache und wirklich echt, echt schade, dass das quasi ja dieses Ende gefunden hat. Aber wäre das vielleicht mal was für dich gewesen, Laura, womit man dein Interesse hätte ja ein bisschen hervorkitzeln können?
Ich glaube auf jeden Fall, ich muss auch sagen, es liegt bei mir gar nicht daran, dass ich kein Interesse hätte an Videospielen, sondern dass ich einfach nicht noch ein Hobby gebrauchen kann, auf dem ich so hängen bleibe, weil ich auch irgendwann noch Zeit haben möchte, irgendwie im echten Leben mit Freunden draußen was zu machen. Und das und Filme gucken und Bücher lesen und Videospiele, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber es sieht sehr cool aus. Ich habe ganz früher immer dieses, es gab ja auch von Buffy the Vampire Slayer so ein Spiel für die PlayStation. Das habe ich früher immer gezockt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss das lassen, weil das nimmt sonst überhand.
Ja, ist ja auch verständlich. Ja, man kann sich, wenn man noch Hobbys frei hat, kann man sich, wie gesagt, austoben. Es gibt nicht nur diese Videospiele, es gibt zum Beispiel Comics aus dem Avatar Press und aus dem Wildstorm Verlag. Habe ich zumindest mal eins gelesen, ist auch ziemlich cool, weil sie auch tatsächlich relativ explizit sind. Also da kann man sich austoben. Es gibt Novellisierungen einzelner Filme, wo es also später dann quasi Romane zu gab zu den Filmen, die kann man, ja, ich glaube, die sind gar nicht so billig, wenn man die irgendwo versucht aufzutreiben, aber da gibt es bestimmt auch Sammler, die das finden können. Aber was ich besonders spannend finde, Laura, sind die Bücher und Dokus, die es gibt, vor allem natürlich Crystal Lake Memories. Das weiß noch, als ich damals dieses Buch gekriegt habe aus England, war ich komplett hin und weg. Ich dachte so, wow, dass man sich so ein krasses Buch, also dass so ein krasses Buch zusammengestellt wurde von Leuten, wo Interviews mit allen Beteiligten quasi geführt wurden, um quasi den Entstehungsprozess der ganzen Filme zu rekonstruieren. War auch, kann man ja auch frei verraten, war natürlich auch ein großer Bestandteil hier der Vorbereitung für unsere Episoden. Und das ist fantastisch, dieses Buch, super dick, super umfangreich, fantastisch bebildert, auch mit Fotos, die noch nie jemand vorher irgendwo gesehen hat. Und das Ganze gibt's eben ja auch noch als, ich glaube, 5 Stunden lange Dokumentation. Ich weiß gar nicht mehr, oder war das für Nightmare on Elm Street so lang? Ich weiß nicht.
Nee, die ist auch super lang. Ich glaube, so hätte jetzt sogar gedacht, irgendwie 6 Stunden oder so.
Ich guck mal gerade kurz, warte mal. 400 Minuten, wie viele Stunden sind das? Ja, jetzt ist Mathe wieder gefragt.
Das sind 6,6667 Stunden.
Ja, so lange ist tatsächlich Crystal Lake Memories. Das unbedingt besorgen, wenn ihr, das gibt's auch auf Deutsch, die Dokumentation dazu. Da ist quasi, es ist letztendlich die Verfilmung des Buches. Da kommen dieselben Leute zu Wort, die auch im Buch zu lesen sind sozusagen, kommen ja alle zu Wort, bekannte Leute wie Tom Savini, aber auch Leute, die nur mal 5 Sekunden zu sehen waren, und die sprechen halt, und das ist das Schöne, Laura, alle offen aus, was sie denken, also wenn sie sich über unseren Freund Danny Steinman ausgelassen haben, dann hört man das da auch und sieht man das auch, da nimmt keiner ein Blatt vorm Mund, und das fand ich halt super, super toll an dieser Dokumentation, und das ist so für mich so zusammen so mit In the Search of Darkness so mit die beste Horror-Doku, finde ich, von denen, die ich bisher gesehen habe. Ich finde es mega.
Ja, ich mag die auch super gerne. Also ich finde, dass man da noch mal wirklich einen ganz anderen Blick auf die Filme auch bekommt, weil wenn du dir nur die Filme anschaust, dann, ja, man denkt ja nicht so oft als filmschauende Person über die Produktionsbedingungen so nach. Aber bei der Reihe ist das ja eigentlich super interessant. Und darum finde ich, ist die Doku da auch ein krasser Mehrwert auf jeden Fall.
Ja, also das um den Akku. Es gibt noch eine kürzere Doku, die heißt His Name Was Jason. Die fand ich jetzt nicht ganz so aufregend, aber Crystal Lake Memories unbedingt mal anschauen. Oder zumindest das Buch lesen. Eins von beiden reicht, glaube ich, in dem Fall. Das ist richtig gut. Gibt es natürlich ein paar Projekte, André, die über die Jahre gecancelt wurden, vor allem eben in den letzten Jahren. Es war ja lange Zeit ein Sequel in Planung für das Reboot, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Es gab, jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich habe auch einen Fehler gemacht vorhin, also es gab dieses angekündigte Projekt, einen Found-Footage-Film zu machen über Freitag der 13. aus dem Jahr 2015, was allerdings nicht von David Bruckner war, sondern David Bruckner hatte die Idee, dass man quasi einen einen neuen Freitag der 13. Film dreht, der aber auch in den 80er Jahren spielt. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen soll oder wie er sich das vorgestellt hat, aber diese Option gab es auch. Und dann natürlich zuletzt, was ja, ich weiß nicht genau, in Anführungszeichen setze ich es mal, leider zumindest erstmal verschoben wurde, vielleicht eingestellt wurde, eben diese Crystal Lake Serie, die von für Paramount Plus gedreht werden sollte, bei denen es ja konzeptionelle Differenzen bezüglich der konzeptionellen Ausrichtung gab seitens der Macher. Das waren ja, glaube ich, auch die Leute, die die Hannibal-Serie gemacht haben, und seitens Paramount, dass man sich da nicht so ganz einig war, was das jetzt nun eigentlich werden soll, und das jetzt, keiner weiß es so genau, entweder komplett gecancelt wurde oder verschoben wurde auf unbestimmte Zeit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel davon gedreht wurde schon. Aber was würdest du sagen, ist so das, wo du es am meisten bedauerst, dass es nicht zustande gekommen ist? Oder ist es vielleicht sogar die Serie?
Ich glaube, die Serie hätte ich wirklich gern gesehen, weil ich mir das schon vorstellen kann, dass es gut funktioniert. Gerade mit so einem Camp-Setting, dass man das so aufbaut. Das glaube ich schon, dass es gut funktioniert hätte. Dass man da guten Spannungsaufbau erzeugen hätte können, gut viel Foreshadowing machen kann. Das hätte ich gern gesehen, das Konzept.
Aber als Prequel? Weil das war ja, glaube ich, ist ja als Prequel angedacht gewesen. Und wir haben uns ja schon mal die Frage gestellt, glaube ich, wie soll das gehen? Weil, was wollen sie zeigen? Wollen sie uns zeigen, wie Jason im Camp ertrunken ist und dass die Leute da die ganze Zeit um ihn herum rumgemacht haben und er deswegen ertrunken ist? Oder ich weiß ja nicht, der Horroraspekt sein soll.
Ich glaube, keiner. Stell dir das hier vor wie Young Sheldon so ein bisschen. Du siehst quasi einfach, warum Jason so ist, wie er ist. Das könnte fast so eine, warum man Mitleid mit ihm haben muss, Geschichte werden. Einfach Young so eine Jason. Kinderdrama, Young Jason-Geschichte. Warum hat der Arme gemobbt? So eine Mobbing-Serie. Ich weiß es nicht. Ich hätte es trotzdem gern gesehen, wie sie es umsetzen. Einfach Interesse halber. Und ansonsten einfach wieder so ein OG 80er Friday. Gut, es wäre trotzdem wahrscheinlich eine Art Reboot gewesen.
Ja. Glaube
mit
ich
einem
auch.
Passenden Regisseur, die ist trotzdem gerne auch gesehen. Aber letztendlich hätte ich lieber einfach einen Friday 11, der nach X anfängt. Egal wie ihr es macht, versucht es einfach.
Ja, das hatten wir ja schon bei so vielen Reihen. Das ist immer neu starten, immer wieder neu starten, ist dann halt irgendwann auch so, ja.
Wir brauchen nicht die x-te vierte Timeline.
Ja, und vor allem, weil das ja auch immer wieder so, du machst ja automatisch, wie drückt man es aus? Ich will jetzt nicht sagen, denunzierst, aber sowas in der Art ja auch immer das, was der Vorgänger gemacht hat. Ne? Du wirst immer wieder dieses Retcon von irgendwelchen Sachen, immer wieder, nee, den Teil ignorieren wir, der war nicht so gut, jetzt machen wir einen neuen schlechten Teil, der dann auch wieder ignoriert wird von dem, was danach kommt. So, das ist halt auch irgendwie nicht so das Wahre. Ne? Das gibt ja zum Glück da dann auch ein paar Sachen, die davon befreit waren. So, ich meine, Nightmare on Elm Street hat halt einen Reboot bekommen, aber das lag halt einfach auch nur daran, dass da halt wirklich dann 20 Jahre Zwischenlagen, knapp, aber die war ja sonst ansonsten zumindest kohärent, die Reihe, aber das trifft ja auf die wenigsten sonst zu, ne, wenn wir dann Halloween oder eben Freitag der 13. denken.
Naja, eben, ja.
Obwohl, ist Quatsch, was ich gesagt habe, Freitag der 13. hat ja letztendlich auch nur einen Reboot bekommen und der Rest war ja auch chronologisch, wenn man so will, ne, und kohärent, aber ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich immer, ne, es gibt ja auch die Fraktion, die sagen, lasst sowas mal ruhen, die Themen einfach, es gibt doch das kann man sich immer wieder angucken, lasst die Themen doch einfach mal, denkt euch was Neues aus und lasst die Leichen im Keller sozusagen. Aber ich als Fan, André, denke mir halt immer so, nee, komm, gib mir mehr, egal wie schlecht es ist.
Ja, genau, da bin ich an sich auch für. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, lasst es einfach ruhen. Ne? Da, ganz klar, es brauchst noch mal ein Rosemary's Baby-Sequel. Wahrscheinlich nicht, so packen sie jetzt auch noch mal aus. Oder Prequel. Also Prequel, ja. Es gibt Sachen, die muss man nicht anfassen, aber gerade bei so einer Iconic-Reihe, da genau das als Fan so dieser Reihe, gib mir mehr Stoff, so egal wie blöd es ist, ich nehme es trotzdem erstmal. Und bei, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon gesagt, bei Friday haben wir es wirklich lange genug auch gewartet. Da gibt es andere Reihen, die wurden jetzt wirklich schon wieder weiter, trotzdem weiter ja auch versucht und gemolken und auch wenn es schlecht war. Aber ja, als Fan sage ich auch, gib mir etwas Neues.
Laura. Willst du auch was Neues? Willst du mehr oder gehörst du zu den Personen, die sagen, nee, jetzt allein damit wir nicht noch einen Podcast machen müssen, reicht's mir jetzt endlich?
Ich bin da tatsächlich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde schon auch sagen, ich bin auch Fan der Reihe und ich freue mich, was davon zu sehen. Aber trotzdem habe ich manchmal auch so den Eindruck, ich freue mich um jeden originellen Film, den es heutzutage im Kino irgendwie zu sehen gibt. Was nicht heißt, dass ich mir nicht einen neuen Freitag-Film auch angucken würde. Das würde ich natürlich machen. Und auch wenn er schlecht wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch trotzdem freuen. Aber ich sag mal so, gerade jetzt dieser Neuaufguss von Halloween, da habe ich schon das Gefühl gehabt, so, oh nee, ich hätte es nicht gebraucht tatsächlich.
Ja, ist ja verständlich. Deswegen, das ist ja selbst, also Horrorfans sind sich immer einig, gerne Horror, aber es gibt ja dann doch unterschiedliche Perspektiven darauf. Ne? Deswegen passt das schon. Unterschiedliche Perspektiven, und jetzt, wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen, lange Vorrede. Wir wollen euch natürlich unsere Best-of-Listen präsentieren. Die besten Kills, die besten Jasons, die besten Final Girls, die besten Filme im Ranking nochmal und natürlich auch unseren persönlichen perfekten Freitag der 13. Film. Damit runden wir das Ganze heute ab. Zwei Sachen. Bevor wir damit anfangen, die ich noch vergessen habe. André, ganz interessant, du bist ja auch, glaube ich, weiß nicht, ob du so ein großer Fighting-Game-Fan bist wie ich. Ich bin ja der Hardcore-Süchtling. Aber es gab ja auch noch einen Auftritt von Jason in Mortal Kombat X, fällt mir gerade ein, wo sie ihn ja als spielbare Figur reingebaut haben, was ich auch ziemlich cool fand eigentlich.
Ja, als DLC-Charakter, genau, ja. Den gab's, ja. Und es gab natürlich auch Gerüchte jetzt, ob er nicht bei 11 wieder auftauchen wird. Die hatten jetzt auch schon wieder ein paar neue geteasert. Aber ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und passt ja auch voll ins Franchise, ja.
Ja, und sie hatten ja auch, glaube ich, da, es gab ja auch den Leatherface.
Es gab Alien, es gab
Im neunten Teil, Mortal Kombat 9, hatten sie ja auch Freddy drin.
Genau, Freddy hatten sie drin, es gab den Predator schon.
Ja.
Terminator. Ja, das passt aber auch super, solche Koops, ja.
Ja, finde ich auch, gerade eben aufgrund des Gewaltgrads der Spielerei.
Genau,
da muss man sich da, glaube ich, auch nicht zurücknehmen, das passt ja schon perfekt. Genau, und eine Sache, weil es kein Fanfilm in dem Sinne ist, gibt es ja den von uns, glaube ich, in einer der vorherigen Episoden noch angesprochenen Film 13 Fanboy, den ja quasi die eine Schauspielerin, Deborah Voorhees, quasi gedreht hat, wo sie quasi ja eine Hommage an die Reihe gedreht hat. Darüber wird euch Theresa am Ende der Episode nochmal berichten, die sich den Film angesehen hat. Aber jetzt kommen wir zu unseren Listen. Was könnte denn jetzt der Aspekt, den wir zuerst besprechen, sein, der am uninteressantesten ist, Laura? Womit wollen wir anfangen?
Der am uninteressantesten ist.
Gute Ankündigung, so um die Spannung, ne?
Auf jeden Fall.
Komm, lass uns mal was Langweiliges nehmen.
Naja, also dann vielleicht die Top 3 Jasons.
Ja. Dann würde ich auch sagen, dann machen wir das von hinten nach vorne. Vielleicht da, Laura, kannst du auch gerne gleich den Anfang machen mit deinem dritten Platz. Aber kurz die Frage in die Runde, wonach seid ihr gegangen? Seid ihr eher, André und Laura, seid ihr nach Aussehen gegangen, wie cool Jason aussieht, sein Verhalten oder wie cool seine Kills waren oder eine Mischung daraus? Wie seid ihr da vorgegangen, André vielleicht zuerst?
Ich eher so nach Auftreten. Also die Wirkung, das Auftreten, das Aussehen, die Wirkung, wie brachial er wirkt, so einfach, ja, was mir da so am besten gefällt. Also es ist nicht nach unbedingt, wo die besten Kills waren und so, weil dafür haben wir die Killliste noch gehabt. Wirklich eher so nach seiner Präsenz.
Ja, habe ich auch ähnlich gemacht. Hab ein bisschen, glaube ich, mir noch mehr Augenmerk aufs Aussehen gelegt, auf so, aber auch darauf, auf coole Szenen, die er auch vielleicht hat, irgendwie, wo er mal besonders irgendwie, also komme ich nachher in meiner Liste gleich noch auf das Paradebeispiel dafür zu setzen. Also, dass es einfach so ikonische Shots gibt, wo halt besonders cool aussieht und eindrucksvoll aussieht. Laura, wie bist du vorgegangen und fang gerne mal mit deinem dritten Platz an?
Ich glaube, ich habe es ähnlich wie André gemacht, also bin auch so nach Präsenz insgesamt gegangen. Und mein dritter Platz ist der Jason aus Teil 7, der diesen sehr coolen Zombie-Look hat und so sehr düster generell ist. Den fand ich sehr cool und deswegen ist das mein Platz 3.
Es ist erstaunlich, es ist auch mein Platz 3, Laura. Hm. Ich habe auch The New Blood drauf. Ich muss jetzt, es kann natürlich sein, wir haben jetzt so viel gequatscht über diese ganzen Reihen in den letzten Wochen, dass wir vielleicht jetzt auch bei diesen Listen ab und zu mal ein bisschen durcheinander kommen. Aber ich glaube, es war ja auch da, wo die Maske zum Teil schon, wo sein Kiefer so freigelegt war ein bisschen, ne?
Genau.
Genau, ja, das hat mir besonders gut gefallen, dass er halt genau dieser Look einfach, dass da die Maske schon ein bisschen mehr demoliert war, dass wir schon, der hat ja auch hinten sein Rückgrat, glaube ich, rausgeguckt oder seine Wirbelsäule und sowas. Ja. Und das fand ich schon richtig cool. Deswegen musste er unbedingt für mich auf die Liste. Wen hast du auf Platz 3, André? Also Jason, logischerweise, aber welchen Jason?
Der aus Teil 4. Da ist er schon so hingeformt, da ist die Maske auch noch schön sorry. Rot.
Hingeformt ist gut.
Hingeformt, da hat er sein Einschlagloch von der Axt noch, da, ich finde, das ist so der erste OG Jason, so nach Teil 3 war er noch nicht ganz geschliffen, 4 ist für mich so der erste, mit seinem Overall, der Jason mit der Maske, der das prägnante, wie gesagt, die Axt, der Axthieb, Einschlag, ja, das ist so für mich der erste Jason, wo er so wirklich Jason in meinen Augen ist und der gefällt mir immer noch ganz klassisch gut.
Laura, wen hast du auf Platz 2 eingesetzt? Es klingt immer doof, die Frage, wen? Welchen Jason hast du auf Platz 2 gesetzt?
Ich habe den Jason aus Teil 6 auf Platz 2. Den mag ich sehr. Der hat auf jeden Fall ja auch ein paar ganz coole Szenen in dem Film. Und vor allem hat er so einen extrem dynamischen Gang. Aber er rennt nicht. Da kommen wir, das war eben beim Remake auch schon so ein Thema. Also ich finde den hier auf jeden Fall sehr bedrohlich im sechsten Teil. Und es gibt nur noch einen, den ich besser finde. Und deswegen ist das mein Teil, mein Platz 2.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du meiner Liste spioniert hast, denn ich habe auch Jason Lives, den quasi den C.G. Graham war es ja, glaube ich, in dem Teil 6, Jason hier, der mir eigentlich auch, würde ich sagen, wenn wir jetzt so OG Freitag der 13. Reihe durchgehen, also die klassische Reihe, ist das eigentlich mein Favorite. Ja, jetzt habe ich schon gespoilert, wer bei mir auf Platz 1 ist, aber okay. Aber ich finde auch, dass er irgendwie so von der, also ich finde, er hat nicht den coolsten, er hat einen coolen Look, nicht den coolsten, weil den coolsten Look hat The New Blood. Aber er hat so die Art, wie Jason sich bewegt, wie er performt, wie er agiert, plus eben diese iconic Shots, ne? Ich erinnere nochmal an Jason auf das Wohnmobil, auf das brennende, umgedrehte Wohnmobil, wie er da oben drauf steht. Allein für diese Szene hat er sich bei mir schon diesen zweiten Platz verdient. André, welcher Jason hat sich bei dir Platz 2 verdient?
Das ist bei mir Jason X. Und zwar sowohl der vor der Transformation, als auch Mecha-Jason. ich finde ihn davor cool, weil er auch so super brachial und bulky ist, trotzdem irgendwie wieder so den Back-to-the-Roots Look hat, mit der Maske, mit seinem Overall und so weiter. Aber natürlich ist der Transfo-Jason in seiner Transformer-Ultra-Man-Form natürlich auch super cool. Und mag ich immer auch total gerne, weicht natürlich komplett ab vom Original dann irgendwo, aber ich mag es immer noch bis heute sehr gerne.
Knapp bei mir gescheitert wäre mein Platz 4 gewesen, der Cyborg Jason. Kommen wir zum Platz 1, Laura. Jetzt müssen wir überlegen, wenn ich jetzt tippen müsste bei dir, würde ich sagen, ja, ist jetzt doof. Ich will jetzt eigentlich, dass du es verkündest, aber dann glaubst du mir nicht mehr, wenn ich sage, ha, habe ich richtig geraten. ich würde sagen, bei dir ist der Andres Platz 3 auf Platz 1 bei dir.
Ja, das stimmt. Teil 4 auf jeden Fall. Genau, ich mag den irgendwie besonders, weil der, André hat es ja eben auch gesagt, der ist irgendwie so klassisch und ich mag, dass der ist irgendwie schnörkellos. Also der hat kein besonderes Merkmal oder so, aber für mich ist es der klassische Jason, der super funktioniert, der von der Statur irgendwie auch super cool ist. Und ich finde die Darstellung mega gut.
Dann kommt jetzt bei mir, glaube ich, die kontroverseste Antwort, vielleicht sogar die kontroverseste dieser ganzen Sendung heute. Denn bei mir ist Trommelwirbel der Reboot Jason auf Platz 1.
Oh, krass.
Ich finde, seinen kompletten Look finde ich am rundesten aus allen Filmen. Zum einen, weil es gibt ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, es gibt ja eine Szene, in der er die Maske absetzt. Ich finde, da sieht er von allen Jason ohne Masken, Jasons am besten aus. Ich finde seine Maske am besten aus allen Teilen hier. Und ich finde sein ganzes Handling. Laura, du hast es ja eben schon angedeutet, ne? Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, er rennt hier wieder, aber ich finde, er rennt nicht so, dass es peinlich aussieht, sondern so, dass es wuchtig aussieht, dass du wirklich, also so ein bisschen animalisch, finde ich. Also er bewegt sich so schnell, also er geht quasi so schnell, wie andere Leute rennen, so drücke ich es mal eher aus. Und das hat ihn für mich so richtig wuchtig gemacht. Und es war so ein Jason, wo ich dachte, ah krass, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Ich habe echt so vor diesem Jason Ehrfurcht. Und ich hätte unfassbare Angst vor diesem Jason, wenn er jetzt in echt irgendwo wäre. Er hat Ken Hodder, haben wir schon gesagt, hat ja auch so einen eindringlichen Körper, so einen wuchtigen, André, du sagst mal bulky Körpererscheinung. So. Und ich finde aber, der hier wirkt auch noch mal breit, aber riesengroß auch noch. Der wirkt halt wirklich wie 2,30 Meter groß oder so. Und ich finde einfach, der sieht richtig gut aus, bewegt sich richtig gut. Und das ist der Jason, der mir am meisten Angst macht aus der kompletten Filmreihe. Und deswegen ist er bei mir überraschenderweise auf Platz 1. Ich weiß, ist diskutabel, ist kontrovers, aber ich muss sagen, das war vielleicht sogar mit die größte Überraschung des kompletten Rewatches der Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. André, wer ist bei dir auf Platz 1? Und findest du jetzt meine Antwort sehr kontrovers? Ja.
Nee, finde ich nicht. Also ich finde ihn auch cool, war jetzt bei mir aber nicht in den Top 3, aber ich finde ihn auch besser als viele andere der Reihe, auf jeden Fall. Ich finde, die ist auch eine schöne Mischung aus Original, aber noch ein bisschen eigen. Natürlich die Unmaskiert nochmal ganz anders als sonst, aber es wirkt auch moderner als natürlich als irgendwie New Blood oder so. Aber ist trotzdem auf jeden Fall ein guter Pick.
Und er hat natürlich, warte kurz, natürlich den Vorteil, vielleicht ist das sogar ein bisschen ausschlaggebend gewesen für mich. Du hast hier den unmaskierten Jason, du hast den Kartoffelsack-Jason und den Hockeymasken-Jason.
Das stimmt.
Und Young-Jason in einem Film. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass du quasi ein Best-of-Jason in dem Film hattest. Aber jetzt zu deiner Nummer 1.
Das stimmt, ja. Ja, bei mir ist auf Platz 1 New Blood, Teil 7. Ist nach wie vor für mich, ich habe es ja auch schon in der Folge schon gesagt, dieser zombifizierte Jason, wo da die halbe Maske schon fehlt und dass der Kiefer da raushängt und die Statur, die Bewegung. Klar war ja Hodder auch dann erste Rolle. Ist nach wie vor. Ich mag den am liebsten, auch wenn es leider ja, wir wissen es ja leider auch wieder, wie gesagt, nicht das Blutbad ist, was uns versprochen wird, was er da anrichten darf. Aber als Jason ist es für mich immer noch die 1, absolut.
Supi. Okay, wenn die Top 3 Jasons das langweiligste war, würde ich vorschlagen, machen wir das schnellste zuerst. Das beste Camp, das ist nur eine Antwort. Da können wir ganz schnell rein umgehen in einem Satz. Laura, was war für dich das beste, sag mal, das beste Setting von allen
Teilen? Damit hätten wir eigentlich anfangen sollen, ja. Ne? Das habe ich voll übersehen eben. Für mich ist das das Camp aus Teil 6, weil wir hier irgendwie viel von dem See und von dem schönen Steg sehen. Das mag ich ja immer so gerne. Und weil die da diese gemütlichen Hütten haben und diesen herbstlichen Touch auch irgendwie schon, das hat mich so von der Atmosphäre am meisten abgeholt. Und deswegen würde ich mir eins aussuchen müssen, wäre es das aus Teil 6.
Bei mir ist es das Camp aus Teil 4. Fast die ähnliche Begründung wie bei dir, Laura. Ich finde, es irgendwie Teil 4 hat dieses herbstliche, diese herbstliche Coziness. Es ist einfach gemütlich. Man hat Bock, also wenn Jason natürlich nicht da wäre, hätte man Bock dort, glaube ich, einfach ein paar Tage dort am See zu verbringen. Also klar, man müsste die jungen Leute auch noch alle streichen. Also man müsste alleine oder zu zweit oder mit guten Freunden da sein und nicht mit diesen Idioten, die da sind. Aber das ist für mich so auch die Lodge dort, diese zweistöckige. Das hat für mich irgendwie einfach einen schönen Charme. Da wäre ich gerne und ich finde, dass das auch ein großer Pluspunkt des Films ist. Also es ist immer am besten, André, finde ich, wenn das Camp wirklich auch den Film nochmal aufwertet und das tut es bei Teil 4 für mich. Was ist dein Lieblingscamp?
Ich bin auch bei Laura, ich nehme Teil 6. Weil es hat einfach natürlich, abgesehen davon, dass es der Teil ist, wo wirklich mal Kinder im Camp sind, es hat einfach diesen klassischen Camp-Atmo mit den verschiedenen Häusern. Und das ist für mich einfach so so ein OG-Summer-Camp. Ich mag das auch richtig gerne.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns die besten Final Girls oder Final Boys an. André, starten wir mal bei dir. Wie hast du, wonach bist du gegangen und wer ist bei dir mit, Olympia ist ja vorbei, na gut, wenn die Leute das jetzt hören, ist es schon lange vorbei, aber wer bekommt bei dir die Bronzemedaille?
Das ist bei mir Tina mit ihren Superfähigkeiten, die ganze Stege zum Einsturz bringen können. Ich finde sie immer noch super cool und macht einen guten kämpferischen Jason-Part und natürlich ihre Kraft, zumindest ein bisschen, sticht sie ein bisschen auch raus, weil das hat ja sonst irgendwie niemand in der Reihe so richtig. Und ja, finde ich einfach immer noch einen super coolen Charakter aus New Blood.
Laura, wer ist deine Nummer 3? Bei mir. Ich muss vielleicht eins noch wieder vorwegnehmen. Ja. Ich finde es erstaunlich, wie nee, das sag ich erst nachher. Also mach du erst mal.
Okay. Also, ich habe auf Platz 3 tatsächlich einen Final Boy, und zwar den Reggie. Ich habe so ein bisschen versucht zu wählen, danach, wie sehr ich mitgefiebert habe. Und genau, deswegen ist er bei mir auf Platz 3.
Bei mir ist auch ein Final Boy auf Platz 3 und jetzt, obwohl das ist eigentlich nicht kontrovers, aber es ist vielleicht die erneute Erwähnung des Reboots ist vielleicht das Kontroverse dran. Ich habe tatsächlich Clay Miller aus dem Reboot genommen, weil A, finde ich, ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber es ist halt jetzt auch selten der Fall, dass ein bekannterer und wirklich auch guter Schauspieler hier ein Final Girl oder ein Final Boy spielt, aber Jared Padalecki ist ja eigentlich zumindest ein sehr sympathischer Schauspieler, so, ne? Wir kennen ihn ja aus Supernatural. Und ich finde, er ist vielleicht fast schon ein bisschen zu clean, aber ich finde einfach seine Absicht gut, dass er dort so darum kämpft, seine Schwester wiederzufinden. Ich finde, er ist relativ intelligent und clever in dem, wie er handelt in dem Film. Hat ein perfektes Team-Up mit Jenna, finde ich, und eben auch mit seiner Schwester, mit Whitney. Und ja, doch, ich finde ihn einfach grundauf sympathisch. Wie gesagt, er hat halt keine Ecken und Kanten so in dem Sinne, aber er ist auch, er macht auch Trent ein bisschen rund, dem Blödi aus dem Film. Also ich finde, er ist schon sehr gut, der Final Boy. Also muss sagen, also Clay hat mir ganz gut gefallen. Also was heißt ganz gut, er gehört schon zu den Obersten. Und André, Platz 2 bei dir. Hast du auch einen Final Boy?
Nee, Platz 2 ist bei mir kein Boy, sondern Megan.
Ja.
Naja.
So. Ja, es ist halt, ja, komme ich gleich noch
Jason
zu.
Lives, quasi. Ja, ne, haben wir ja auch schon gesagt in der Folge. Es ist halt einfach super cool. Lehnt sich nur gegen ihren Vater auf, sondern ist natürlich auch ein super eine Jason-Antagonistin quasi und für Jason. nee, mag ich immer noch super gerne, Megan auf Platz 2 bei mir.
Ja, hatte ich mir zu kämpfen. Gleich dazu mehr. Laura?
Ich habe auf Platz 2 tatsächlich schon wieder einen jungen Mann. Was denn da los? Und zwar den Steven.
Steven, okay.
Aus Teil 9, aus Jason Goes to Hell. Ich fand den irgendwie ja so ganz anders. Also überhaupt nicht das, was man sich unter einem klassischen Final Boy oder Final Girl vorstellt, weil der doch so ein recht ambivalent gezeichneter Charakter ist, aber genau das hat mir irgendwie total gut gefallen und auch, dass er jetzt nicht so ein so ein sportlicher Badass ist, sondern eigentlich so ein totaler Normalo, der dann aber halt zum Final Boy wird und ich fand den sehr cool.
Ich habe Ginny aus Teil 2 auf Platz 2. Ich finde, sie ist eigentlich so. Ja, sie ist schon eigentlich ein perfektes Final Girl, nicht auf Platz 1, weil dafür macht sie mir noch am Anfang zu wenig im Film, aber sie ist halt grundauf sympathisch. Wir haben ja auch schon gesagt damals in der Besprechung, dass sie auch den Männern und Jungs im Camp auch ordentlich Parodie bietet und sie hat halt auch die geniale Idee, Jason auszutricksen, indem sie den Pulli anzieht von Jasons Mutter. Und ich finde einfach, dass sie einfach so muss ein Final Girl sein und deswegen habe ich sie auf Platz 2. André. Sind wir schon bei Platz 1 jetzt? Ja, wir sind bei Platz 1.
Ja. Das ist korrekt. Und ja, da gehe ich gleich mit, denn Ginny ist bei mir auf der 1. Genau aus deinen Gründen. Ich finde, Ginny ist mein absolutes Lieblings-Final-Girl aus der Reihe. Die ist einfach genau so, muss es sein. Tough, wie smart, cool, bedient irgendwie alles, was so ein Slasher, finde ich, nämlich braucht da im Final-Girl. Und ja, genau, überrascht dann am Ende auch mit dieser, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber coolen Idee. Mit dem Pullover und so weiter. Von daher, Ginny ist bei mir auf jeden Fall die 1.
Laura, ja, machst du jetzt dein Final Boy Treppchen komplett?
Nee,
oder?
Nee. Auf der 1 steht natürlich eine Lady und zwar die Megan. Die ist für mich die 1. Ich hatte irgendwie super viel Spaß mit dieser Figur und ich hatte auch überlegt, also Ginny gehört eigentlich auch in die Top 3. Sie wäre bei mir dann jetzt, glaube ich, ganz knapp auf Platz 4 hinter Reggie noch. Aber Megan ist einfach für mich die coolste. Ich mag das, dass sie so, dass sie irgendwie so ein bisschen drüber auch ist in dem Film. Also, dass sie so ultra frech ist und da dieses Bad Boy-Ding mit Tommy abzieht und so. Ich mag sie super gerne.
Ja, absolut.
Ihr seid so gemein, das ist so fies, weil eigentlich ist Megan ist halt meine zweitliebste Figur aus dem kompletten Franchise, aber ich konnte sie nicht in die Liste packen.
Was?
Also ich hätte es natürlich machen können.
Also damit habe ich sowas von festgerechnet.
Ja, ich weiß, aber ich wollte einfach meine Liste in dem Sinne divers halten, dass ich nicht einen Film mehrfach in einer Liste drin habe und ich habe halt Tommy Jarvis aus Teil 6 auf Platz 1 und deswegen konnte ich Megan nicht in die Liste setzen. Also hätte ich natürlich machen können, aber es wäre halt ein bisschen boring gewesen, weil Tommy ist für mich halt einfach dieser Teil 6 Tommy ist für mich einfach die coolste Figur aus dem kompletten Franchise, weil er halt einfach so den Durchblick hat. Er will unbedingt Jason bekämpfen. Ich finde, Tom Matthews ist halt, der spielt den halt so super sympathisch und ich gehe da komplett mit. Also es ist so für mich eine der liebsten Slasher-Figuren überhaupt, weil er halt mich wirklich auch zum Mitfiebern bringt und auch eine Spannung erzeugt dadurch und weil er halt auch clevere Sachen macht und weil er halt auch das perfekte Team-Up wieder hat mit Megan. Deswegen ist er mein Platz 1. Und ich hätte tatsächlich wirklich gedacht, dass er bei euch in euren Listen auch auftaucht. Hattet ihr ihn zumindest im Hinterkopf, André, Laura?
Ja, also an sich schon. Ich habe ihn nur so halb irgendwie als Final. Irgendwo, ja, natürlich ist das irgendwo, aber Ich habe ihn da so ein bisschen ausgeklammert für mich, weil er irgendwie steht er sogar drüber. Eigentlich hat er ein eigenes Treppchen, sag ich mal. Ich finde ihn auch super cool, habe ihn da aber so ein bisschen ausgeklammert für mich.
Ich muss natürlich betonen, es ist, nur mal als betonen, Tommy Jarvis Teil 6, ne? Nur mal nicht, dass irgendwie Leute denken, aber
Teil 5.
Auch deswegen, ja. Auch deswegen, ne, weil seine Figur per se ja auch wirklich die einzige wiederkehrende Figur ist, neben Jason in der Reihe. Aber natürlich nur der 6., also klar, Corey Feldman, Tommy ist auch cool, aber der 5., Laura, der natürlich nicht.
Nee.
Hast du ihn in Betracht gezogen? Also den 6., also den ja. 3., Tommy aus Teil 6?
Ich habe ihn in Betracht gezogen, aber also es war für mich halt auf jeden Fall gesetzt, dass ich Steven und Reggie nehmen wollte. Und ich wollte halt auch nicht drei Männer nehmen. Das wäre wirklich irgendwie blöd gewesen. Und nee, also ich glaube, er wäre in meinen Top 5 noch mit Ginny zusammen. Aber aufs Treppchen hat das leider nicht geschafft.
Dann kommen wir zum vermutlich zweitwichtigsten Ranking, das man aufstellen kann hinsichtlich Freitag der 13. Und zwar die 5 besten Kills der Reihe. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich muss gestehen, André, ich hatte hier wirklich Probleme. Ich habe mir erstmal rausnotiert, welche Kills überhaupt in Frage kommen. Und ich hatte 12, die ich durchaus alle hätte in diese Top 5 unterbringen können. Ich habe es dann so ein bisschen wieder danach gemacht, dass ein Film nicht mehrfach vorkommt und dass ein bisschen Abwechslung drin vorkommt, dass jetzt quasi ein Mordgegenstand zum Beispiel nicht unbedingt mehrfach vorkommt. Aber das war für mich echt die härteste Liste überhaupt zum Erstellen von unseren, die wir heute präsentieren.
Ja, ging mir durchaus auch so. Da hast du ja auch die meiste Auswahl, ne? Neben ja. vielleicht, wenn wir es auch gemacht hätten, welcher Random ist euer Liebster, aber der Campbewohner ist. Aber Kills natürlich schon die ja meiste Auswahl.
Deswegen, ich fange diesmal an. Und mein Platz 5, es ist nicht der expliziteste Kill. Es ist, ja, man bekommt halt in dieser, sag ich mal, abgekürzten Version, die wir hier in der Kinofassung zu sehen bekommen, ist er halt auch nicht besonders spektakulär. Aber ich finde die Idee genial, ich finde den Mordgegenstand genial und ich finde es auch genial, weil Jason quasi hier wirklich die Leute, das hatten wir schon in der entsprechenden Episode besprochen, die Leute mit ihrem eigenen Fetisch sozusagen umbringt. Und bei mir ist deshalb Platz 5 der Kill an JJ in Jason Takes Manhattan, also Teil 8, als er JJ mit ihrer Gitarre umbringt, also die Rockgitarristin quasi mit ihrem eigenen Lieblingsgegenstand sozusagen erschlägt. Und das ist einfach, wie gesagt, man sieht nicht sonderlich viel von dem Kill, aber ich finde einfach die Idee schon cool, dass er halt jemanden mit der Gitarre tötet. Das ist halt schon fantastisch und hat sich allein deshalb schon für meine Liste qualifiziert. Das ist mein Platz 5. Laura?
Ich habe einen ganz ikonischen Kill auf Platz 5, und zwar den aus dem ersten Teil an Kevin Bacon mit dem Pfeil durch den Hals. Den wollte ich unbedingt mit drin haben, weil das für mich nach wie vor einer der Kills ist, an den ich sofort denke, wenn ich den Namen Freitag der 13. höre. Und deswegen ist das mein Platz 5.
André, was ist dein Platz 5?
Mein Platz 5, auch ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, weil gerade vom Film her, aber es ist der Kill an Deborah im Zelt aus Jason Goes to Hell, wo sie halbiert wird, weil der einfach auch einer der härtesten der Reihe ist und immer wieder, der hat mir auch jetzt beim Rewatch wieder aufgefallen ist so richtig, wie krass er ist und wie gut der getrickst der ist. Und ja, wo sie einmal von unten nach oben durchgeschnitten wird.
Sollen wir, wie machen wir das? Wie macht man das bei solchen Listen? Wenn ich jetzt diesen Kill auch irgendwo in meiner Liste habe, soll ich das jetzt sagen oder soll ich es einfach sagen, wenn er dran ist und dann
ja, überlege ich auch gerade.
Ist,
ne?
Ich glaube, wenn okay. er dran ist, ist es am besten. Okay. Ja. Okay, dann mache ich mit Platz 4 weiter. Das ist bei mir Lisbeth aus Jason Lives, also aus dem 6. Teil. Und zwar, wie sie in der Pfütze liegt, Jason ihren Kopf unter Wasser spießt und dann die American Express Kreditkarte so langsam durch die Pfütze schwimmt. Das ist einfach, ich finde einfach die Ironie in dem Kill cool, weil sie auch vorher gesagt hat, hier nimm mein ganzes Geld oder nimm meine Kreditkarte, nimm alles, was ich habe, so. Und das ist einfach ein schönen Pass, stellt halt auch schön die Meta-Ebene und die Ironie-Ebene, die satirische Ebene aus dem Film perfekt da, dieser Kill. Deswegen ist er bei mir auf Platz 4. Laura.
Ja, ich habe auch den Zelt-Kill aus Teil 9, den André gerade schon gewählt hat. Der ist bei mir auch auf Platz 4, einfach weil er halt ultra brutal ist. Und ich finde, dass auch einer der Kills ist, die sehr in Erinnerung bleiben. Und ja.
dann ist der jetzt theoretisch, wenn wir jetzt eine Gesamtliste erstellen, wäre der jetzt momentan quasi auf Platz 1 der besten Kills aller Zeiten aus Friday the 13th, weil er hier zwei Erwähnungen schon hat. Immerhin. Sehr gut. André, was ist dein Platz 4?
Mein Platz 4 ist der an Judy mit dem Schlafsack aus New Blood. Weil ich wollte einen Schlafsack-Kill drin haben, den aus X finde ich eigentlich besser, aber er ist halt eine Simulation und ich wollte einen echten Kill drin haben. Deswegen ist es der für mich aus New Blood, ja.
War mir auf Platz 7 tatsächlich, wenn es einen okay. Platz 7 gegeben hätte.
Ja, und der mit der Kreditkarte hier mit dem Unterwasser wäre bei mir knapp auf 6, ja.
Mein dritter Teil, und das schießt ihn schon ganz nach oben in die Liste, ist tatsächlich auch der Kill an Deborah im Zelt in Jason Goes to Hell. Es war ja nicht viel gut an Jason Goes to Hell, aber dieser Kill ist einfach abartig, in Klammern gut. Also er ist halt wirklich super brutal. Es ist, glaube ich, da sind wir uns einig, ist vielleicht nicht der beste Kill, weil sonst wäre er ja bei uns auf Platz 1 in den Reihen. Vielleicht ist es aber der beste, weil er bei uns allen in der Liste auftaucht, aber es ist zumindest, ich glaube, da sind wir uns einig, mit Abstand der härteste und krasseste Kill der ganzen Reihe, was so die Brutalität angeht. Das ist halt ja wirklich in der Unrated-Fassung schon echt für Jasons Verhältnisse und für die Verhältnisse der Reihe echt schon bestialisch. Und allein deshalb, der ist halt ultra brutal, aber er ist halt auch fantastisch getrickst und deswegen gehört auf jeden Fall, hört ihr ja in all unsere Listen und bei mir Platz 3. Laura.
Ich habe auf Platz 3 den Stickstoffkill aus Jason X. Der ist auch ja wirklich ultra brutal und ich sehe den jedes Mal wieder gerne und ich finde, der ist auch einfach verdammt gut gemacht und deswegen ist er auf dem Treppchen auf Platz 3.
Wen hast du auf Platz 3, André?
Bei mir ist auf 3 der Kill an Andy, wo er halbiert wird aus Friday 3.
Achso, wo er zusammen, so zusammengeklappt
hat. Wo er Handstand macht und dann damit er durchgehackt wird und später dann ins Fach sortiert wird.
Good choice, sehr gut. Mein Platz 2 ist so weit oben im Ranking, gar nicht mal, weil der Kill so vielleicht so brutal ist, sondern weil es einer der wenigsten Kills ist, die mich wirklich emotional immer noch packen, weil die Figur halt irgendwie so sympathisch ist. Und das ist der Kill an Mark, dem Rollstuhlfahrer, in Freitag der 13.2, als er dort im Regen draußen die Machete in den Schädel gerammt kriegt und dann mit dem Rollstuhl rückwärts die Treppe runterfährt. Ich finde, der ist einer der am besten inszenierten Kills. Und es ist halt einer, der mich einfach emotional so ein bisschen mitnimmt, weil gerade Mark ja in den Minuten davor echt sau viele Sympathiepunkte gesammelt hat. Und ja, das ist mein Platz 2, Laura.
Mein Platz 2 ist aus Teil 4 der Kill unter der Dusche an Dark. Den finde ich so cool, also nicht nur, weil er sehr cool aussieht, sondern weil er hier so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wird, dass jetzt die Frau wahrscheinlich unter der Dusche stirbt und dann trifft es ja den Mann. Und das fand ich irgendwie sehr cool gemacht. Und dann wird ihm auch noch so mega fies das Gesicht eingedrückt. Und deswegen ist es mein Platz 2.
André, was ist dein Platz 2? Finde ich übrigens überraschend, Laura. Dein Platz
2. Ja, ich auch, aber irgendwie good choice, ja. Bei mir ist auf 2, wurde auch schon genannt, der Face Smash aus Jason X mit dem Stickstoff an Amanda.
Ja,
dann noch einer meiner brachialsten für mich.
Dann würde ich sagen, haben wir tatsächlich den allerbesten Freitag der 13. Kill gefunden. Denn in der Summe ergibt das ein Platz 3 bei Laura, ein Platz 2 bei André und mein Platz 1.
Ja, tatsächlich, aber wir müssen auch noch Theresa abwarten.
Ja, das ist dann Bonus. Nein, das warten wir natürlich ab. Sag mal so, unter uns dreien jetzt hier, so den älteren Herrschaften hier in dieser Runde. es ist bei mir ja der Kill an Adrian, wie sie dort mit Stickstoff geschockfrostet wird und ihr Gesicht dann
Adrian heißt nicht Amanda, genau so.
Und dann ihr Gesicht quasi ja in Eisblöckchen sozusagen, in blutige Eisblöckchen zerteilt wird. Das ist einfach fantastischer Trick, muss man ganz ehrlich sagen. Toller Spezialeffekt. Und es ist halt einfach so ein fieser, aber auch so ein, also wer sich das ausgedacht hat, ne? Also allein das schon, ne? Also dafür allein schon Props ist meine Nummer 1. So, jetzt bin ich gespannt. Es waren jetzt schon alle Favoriten so, die ich so gehört habe. Ich bin echt gespannt, was ihr jetzt noch drüber habt. Also Laura, wen hast du auf Platz 1?
Also ich habe einen Kill auf Platz 1, den du auf jeden Fall auch schon genannt hast. Und zwar den Kill an Mark auf der Treppe, das ist mein Platz 1, weil ich tatsächlich finde, dass, also der auf der einen Seite ist der so bitterböse irgendwie, dass er einen emotional auch wirklich trifft und das finde ich, habe ich nicht bei vielen Kills bei Freitag der 13. Und dann hat er aber auch so eine Slapstick-Note irgendwie, weil Mark ja dann noch so im Rollstuhl so diese Treppen runter hüpft und man dann irgendwie gar nicht mehr weiß, oh Gott, soll ich jetzt vielleicht doch mal kurz auch lachen? Und deswegen mag ich den unfassbar gerne, weil er so vielfältige Reaktionen in mir hervorruft. Und ja, das ist mit Abstand meine Platz 1.
Das heißt, theoretisch, wenn André diesen Kill jetzt auf Platz 1 auch hätte, könnte der noch überholen. André, wen hast du auf Platz 1?
Genau den.
Ja, echt? Krass.
Ja, den finde ich nämlich auch. Das ist einer meiner, das ist, wenn ich an Friday 13 denke und an Kills, ist das der erste, der mir in den Kopf kommt. Ich weiß nicht wieso, obwohl er nicht der härteste ist, obwohl man auch da durch die R-Rated nicht viel sieht. Aber er ist so weird. Also er ist irgendwie super hart und halt so dynamisch. Dann ist genau das, was du sagst. Dann, wie er ihn aus die Treppe runterkickt, soll man kurz schmunzeln. Eigentlich nicht, weil es ist halt super böse und hart. Aber ja, der ist so prägnant, der Kill. Den werde ich nie vergessen. Das ist irgendwie immer der erste, an den ich bei Friday denke, obwohl ich den Face Smash zum Beispiel trotzdem härter so finde. Aber dieser Wheelchair-Kill wirklich für mich einer der ikonischsten irgendwie.
Ja, spannend.
Oder beziehungsweise der ikonischste.
Dann sind wir uns ja doch zumindest in der Summe relativ einig. Jetzt, wir sind gespannt, was Theresa noch sagt. Aber jetzt bei uns dreien wäre dann quasi der Kill an Mark ganz klar Platz 1, der Adrians Stickstoff-Schockfrost auf Platz 2 und der Zeltkill an Deborah's Jason Goes to Hell Platz 3. Ja, ist doch cool. Dann haben wir ja quasi schon so eine, kann man schon sagen, nice. So. Also wenn ihr da draußen da mitgeht bei unserem hier Ranking, dann schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare oder welche Kills oder whatever ihr in den Listen auf Platz 1 hättet. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Masterliste, zum finalen Ranking. Ich denke, das können wir relativ kommentarlos machen und einfach unsere Platzierung hochlesen. Die Begründung haben wir ja schon in den einzelnen Fazits zu den einzelnen Filmen gesprochen. Jetzt einfach nochmal das endgültige Ranking von Platz 11 bis Platz 1 inklusive Freddy vs. Jason ist im Ranking drin. Wie gesagt, wenn ihr euch wundert, warum haben die den hier mal besprochen? Den haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal relativ ausführlich besprochen, im Gegensatz zu allen anderen Filmen.
Aber dann wäre es doch 12, oder? Mit dem, weil wir haben doch auch das Remake, dann hätten wir doch dann jetzt 1 bis 12.
Verdammt, welcher Film fehlt mir denn jetzt?
Oh.
Ah, ich weiß, welcher Film mir fehlt. Moment.
Bestimmt der erste.
Nee, tatsächlich den 3D habe ich jetzt irgendwie vergessen in meiner Liste. Moment, wo habe ich den denn jetzt hier drin? Das finde ich. Es ist schön, dass es sowas wie Letterboxd gibt. Das klärt doch relativ zügig auf. Ja, dann haben wir es. 12. Es geht natürlich von Platz 12 bis Platz 1. Und da machen wir jetzt einfach drei um. Oder wir sagen, nee, machen wir es anders. Wir machen das mal anders. Weil sonst klingt das, glaube ich, sonst kommt man durcheinander, wenn wir hier da immer einfach nur das nacheinander sagen. Wir gehen die Filme nochmal chronologisch durch und sagen einfach den Platz in unserer Tabelle. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn.
Okay.
Oder?
Ja, finde ich gut.
Ja. Können wir so machen, ja. Also ich glaube, sonst wird es immer, ja, den habe ich da. Und das bei den ganzen Filmteilen mit Namen und ja, lass es das so machen.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir, ja, jetzt noch chronologisch von vorne nach hinten, ja, ganz normal, ne?
Ich würde sagen, wir fangen beim ersten an, gehen chronologisch durch, ja.
Okay, Freitag der 13. André, wo hast du den?
Der ist
keine
bei
Begründung,
mir,
einfach nur ranken.
Ja, der ist bei mir auf Platz 6.
Bei mir ist er auch Platz 6.
Bei mir ist er auf Platz 4.
Okay, das müssen wir ein bisschen merken. Okay, Teil 2, André.
Teil 2 ist bei mir auf Platz 4.
Bei mir auf Platz 3.
Bei mir auch auf Platz 3.
Okay, das sieht noch alles in der Summe kohärent aus oder nachvollziehbar. Teil 3, also 3D, André?
Ist bei mir auf der 8.
Bei mir auch auf der 8.
Bei mir auf der 9.
Okay, macht doch noch Sinn. The Final Chapter, Teil 4, André?
Final Chapter ist bei mir auf 3.
Bei mir auf Platz 2.
Bei mir auch auf der 2.
A New Beginning, Teil 5, Fake Jason, Fake Friday. André.
Tja, Schlusslicht, 12.
Schlusslicht, 12. Laura.
10.
Oh, 10.
Oha.
Das ist die erste Kontroverse. Ja, würde ich auch gerade sagen. Wunderbar. Teil 6, Jason Lives. André.
Ist bei mir auf der 1.
ist bei mir auf der Titel 1.
Bei mir ebenso.
Na gut, ist jetzt natürlich für die Spannung ein bisschen lame, aber das ist ja aber sehr gut, alle auf Platz 1, dann bin ich jetzt schon mal beruhigt. Teil 7, The New Blood, André. Ist er bei dir runtergerutscht?
Leider echt ja, ich hätte es echt nicht gedacht, der ist bei mir oft nur auf der 9.
Bei mir auf Platz 10.
Bei mir auf der 12.
12, so schlimm. Ja, okay. Ja, aber stimmt, wenn ich mich erinnere, wie du den Film besprochen hast, dann passt das schon. Okay. Jason Takes Manhattan, André.
Auf der 11 leider nur.
Ja, bei mir auch auf der 11.
Ja, der ist bei mir deutlich weiter oben. Nee, Moment mal, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Wir sind bei Teil 8, ne?
Ja, das ist der, wo Jason glaubt, in New York zu sein, aber in Vancouver ist. Ja.
Der ist bei mir auf Platz 8.
Platz 8, okay, da haben wir jetzt ja doch schon so leichte Differenzen, aber ist ja klar, müssen ja jetzt entstehen, nachdem du eben so abgewichen bist. Jason Goes to Hell, André.
Leider auch weit unten, nicht so weit unten, wie ich dachte eben, auf der 10.
Ja, bei mir sogar auf Platz 9, ich glaube, das ist der, klingt jetzt blöd bei Platz 9, aber ist, glaube ich, sogar der Gewinner des Rewatches, muss ich gestehen.
Vielleicht, ja.
Ja, der war vorher, glaube ich, hätte ich ihn getauscht mit Jason Takes Manhattan bei mir.
Mhm, ja.
Jetzt, wo ich mir diese Liste so angucke, der Name Jason sieht irgendwie komisch aus, wenn er geschrieben ist, ne?
Vor allem 10-mal.
Ja, echt. Laura, wo hast du den Jason Goes to Hell?
Also bei mir ist das definitiv der Gewinner des Rewatches. Der ist bei mir mittlerweile auf Platz 7.
Ah, krass. Jetzt. Jason X, André.
Jason X, ja, bei mir sehr weit oben. Vielleicht ist das auch eine Kontroverse für viele. Der ist bei mir auf Platz 2.
Ui. Okay.
Okay, das ist eine krasse Abweichung. Bei mir ist er Platz 7 tatsächlich. Also doch schon noch ein Unterschied. Laura?
Platz 6.
Platz 6. Okay, da hat André jetzt auch seinen ersten
Abweichung. Ich lieb den, was soll ich sagen?
Puh, alles gut. Jetzt muss ich überlegen, jetzt käme Freddy vs. Jason, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Ja. Den, oh Gott, wie war die Reihenfolge? André, ja.
Platz 5.
Habe ich auch Platz 5.
Ich auch.
Sehr gut, dann wird doch nur um Einigkeit. Und jetzt wird's spannend, das Reboot von einigen kritisch gesehen, von einigen gefeiert. André, wo hat's sich bei dir einsortiert?
Ja, auf dem letzten übrig gebliebenen Platz bei mir auf einer, ja, immerhin noch ganz guten 7.
Ich dachte gerade, du sagst auf dem übrig gebliebenen letzten Platz. Ich hatte schon eben Angst. Bei mir ist es tatsächlich ziemlich weit oben mit Platz 4.
Boah, krass. Ja, bei mir dümpelt er auf der 11.
Okay. Vielleicht müssen wir an der Stelle dein Lachen kurz erklären. Man muss kurz Backstage-Infos, wir nehmen diese Episode gerade auf, bevor wir im Anschluss das Reboot besprechen und noch gar nicht wissen, wie wir den Teil finden. Das erklärt das Lachen an dieser Stelle. Okay, ich freue mich auf die Aufnahme gleich, Laura.
Ja.
Wunderbar, perfekt, genau. Theresas Ranking könnt ihr euch am Ende der Episode noch anhören, aber jetzt haben wir uns noch ein ganz kleines Spielchen zum Abschluss ausgedacht, und zwar unser persönlicher perfekte Freitag der 13. Film. Ein paar Sachen haben wir jetzt ja quasi schon in unseren Listen drin gehabt. Die Spielregeln waren, man darf sich 5 Camper aussuchen, darunter ein Final Girl oder ein Final Boy, ein Vollhorst der Woche und 3 von den Random Campern, die man gerne dabei hätte. Man darf sich seinen Jason aussuchen, der im Film dabei sein soll, sein Camp. Und man darf sich 2 Gimmicks aussuchen, zum Beispiel einen Hinterwäldler, einen Hund aus dieser Reihe oder irgendwas, was so special dabei ist, was jetzt nicht in jedem Teil eine Rolle gespielt hat. Und es muss sich ein persönlicher Twist ausgedacht werden, der jetzt bisher in keinem der offiziellen Filme irgendwie vorkam, irgendeine Besonderheit. Also jetzt zum Beispiel nicht im Weltall, sondern um eine Idee aus der Production von Jason X auszugreifen, Jason auf Safari zum Beispiel. Das wäre jetzt der Twist sozusagen. Deswegen, ich habe, fangen wir bitte hier wieder an, Laura. Vielleicht machen wir es wieder. Ja, das Camp haben wir schon gesagt, ne? Ich denke mal, das ist bei uns allen wahrscheinlich dasselbe, was wir als bestes Camp gewählt haben. Mhm. Also bei mir wäre es jetzt das Camp aus Teil 4 gewesen.
Genau, und bei mir ist es das aus Teil 6.
André, bei dir auch, wie vorhin?
Genau, aus Teil 6.
Ja, okay. Dementsprechend ist es bei mir als Jason, der Jason aus dem Reboot 2009, Laura.
Ja, und bei mir aus Teil 4.
Und André.
Und bei mir aus New Blood.
Sehr gut. Okay, jetzt kommen die spannenden Sachen. Camper habe ich mich, ich bin nicht drum gekommen, ich musste natürlich als Final Boy auch meine Nummer 1 wählen, Tommy. Hab als Vollhorst der Woche, habe ich Melissa tatsächlich genommen aus The New Blood, weil sie, also allein, ne, weil sie erstmal für mich so mit der vollhorstigste Vollhorst der Reihe ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie und Tommy zusammen, dass es schön Spannung geben könnte im Film, wo so ein paar Szenen entstehen, wo du dann Tommy noch mehr anfeuerst, weil du denkst, Mann, der hat sie jetzt richtig gegeben. Und als Randoms habe ich zum einen Jimbo aus Teil 4 genommen, ne, einfach weil er zu den sympathischsten Randoms gehört, weil er tanzen kann, wie wir wissen. Dann habe ich Mark genommen, den Rollstuhlfahrer aus Teil 2. Und einfach auch, weil er sympathisch ist. Und Marcy, jetzt muss ich gerade überlegen, Marcy, war sie auch aus Teil 2 oder aus Teil 3? Nee, Teil 2, ne?
Marcy, nee, habe ich jetzt gerade keine
Teil 1. Marcy kriegt die Axt in Teil 1 im
Kopf. Ah, ja, genau. Ja, die Freundin von halt auch, Kevin Bacon quasi.
Nee. Doch. Nee? Nee.
Doch.
Doch. Nee, ja, doch. Genau. Die sich doch mal mit Parfüm nein, einsprüht. Doch, oh. Bevor, nee, warte mal.
Nee.
Also
sie wollte mit Marc, so war's. Wollte Marcy nicht mit Marc und wollte sich nochmal frisch machen?
Nein, das ist Vicky. Das ist Vicky aus Teil 2, die genau, mit Marc anbandeln wollte. Ja, die habe ich nämlich.
Wer ist denn Marcy?
Wartet Marcy mal. Ist die mit der Axt aus Teil 1.
Ja.
Die Freundin von Kevin Bacon.
Ach so, stimmt, sie macht sich danach frisch, ne? Stimmt, ich kann mich gar nicht erinnern, dass die zusammen da in dem Bett lagen. Ja, auf jeden Fall Marcy habe ich gewählt.
Okay, das ist ja auch schon wieder lange her.
Das ist auch wirklich schon wieder lange her. Und mein persönlicher Twist, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil es gibt halt diesen Fanfilm und es gab die Idee von diesem Isaac, aber bei mir ist es wirklich so, dass sie wirklich im Spätherbst, es ist schon kalt, ist das Camp, und dann bricht wirklich ein absoluter Schneesturm aus. Sie sind dort gefangen in der Hütte dort, in der Waldhütte. So ein bisschen Dead Snow-mäßig vielleicht auch, nur nicht im Gebirge. Und sie sind quasi von Außenwelt abgeschottet dort und wissen aber, dass Jason dort draußen ist und müssen sich irgendwie dort verbarrikadieren, diese Waldhütte dort, und müssen irgendwie versuchen, die Nacht dort zu überstehen. Aber es gibt viele Szenen im Schnee. Wir sehen viel Blut dort im Schnee und Jason wird, das stelle ich jetzt hypothetisch auf, sieht einfach geil aus in meinem Film im Schnee. Vielleicht kriegt er auch so ein neues Outfit, so ein nicht so ein Schneeoutfit, aber so mit so einer Kapuze oder sowas, so mit so Fransen dran, so von irgendeinem Fake-Tierfell oder sowas. Ja, der sieht schon cool aus, Jason, in meinem Film.
Hast du denn auch noch Gimmicks?
Ach so, die Gimmicks, Crazy Ralph natürlich.
Ja.
Crazy Ralph muss dabei sein und ich habe mich, ich habe meine Wahl fehlt auf Gordon, den Filmhund aus Teil 4. Also der quasi Tommys Hund, Gordon.
Ja.
Der war bei mir noch dabei. Okay, also deine Camper, André, deine Gimmicks und dein Plot-Twist.
Okay, also meine Camper erstmal. Final Girl ist bei mir Ginny, war ja bei mir auf der 1. Der Vollhorst, ja, willkommen im Club, auch Melissa.
Ja.
Denn ich dachte mir, dass die auch gut aneinander reiben mit Ginny so als durchsetzungsfähiges Final Girl und mit Melissa die alte Nervtante. Und außerdem kann man dann wieder einen geilen Kill machen, der sehr befriedigend ist, wenn sie endlich drauf geht. Meine drei Camper sind einmal auch Jimmy, der kann wieder schön abdancen. Dann Eva Watanabe aus Manhattan, weil cool.
War mein Platz 4 bei den Randoms tatsächlich.
Weil cool. Und damit auch schon gleich über in mein Setting. Mein Teil spielt nämlich in meiner Wunschvorstellung, nämlich nach Jason X auf der Erde 2.
Au.
Deswegen gibt es nämlich wieder KM14. Der hat nämlich überlebt. Oder vielleicht ist es auch eine neue Version, man weiß es ja nicht. Das ist ja Baureihe, ne? Und der meine Gimmicks sind, habe ich Future Crazy Ralph. den gibt's natürlich auch auf einem anderen Planeten, ist ja klar. Ich habe das jetzt gar nicht so drauf gesehen, aus anderen Teilen das zu nehmen. Ich hab was Neues überlegt.
Alles gut.
Nämlich eine Lasermachete, weil es ist die Zukunft, klar.
Oh.
Ne? Ist wie so ein Lichtschwert, aber als Machete.
Das ist geil.
Und der Twist ist, dass man in der Zukunft natürlich auf Erde 2 kann man schon Zeit reisen. Und weil Jason da halt jetzt auch schon anfängt, wieder rumzuwüten, kommen die auf die Idee, sie reisen zurück zur Zeit, als Jasons Mutter noch gelebt hat, aus Teil 1, also davor Teil 1 noch, nehmen sie mit in die Zukunft, weil sie hoffen, dass wenn Jason seine Mutter sieht, er endlich Ruhe gibt. Das geht aber schief und wir bekommen ein Mutter-Sohn-Slasher-Duo.
Sehr gut.
Geil.
Sehr gut.
Ja, das klingt sehr gut.
Das ist wirklich gut. Würde ich mir, glaube ich, angucken.
Also, liebe Regisseure, das Drehbuch könnt ihr gerne haben.
Vor allem die Lasermachete. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Sehr gut, sehr gut, André. Laura, was hast du geplant?
Also, ich sag jetzt schon mal, mein Twist ist auf jeden Fall viel unrealistischer, aber okay.
Du, es gab, also, ich gehe, also, es, wie gesagt, es hat, jemand hat auch gepitcht, dass Jason im Weltall ist. Also,
ja, das stimmt. Und es wurde gedreht, ne?
Ja, genau.
Ja. Also, mein Final Girl ist natürlich Megan und die hat als Randoms, wobei ich die Bezeichnung schon fast gemein finde, weil die gar nicht so random sind, aber die hat Sean dabei aus Teil 8. Den,
Sean aus Teil 8? Ja. Achso, ja, der quasi, okay, von Rennys Freund.
Genau,
ne,
genau.
Stirbt der nicht im Film? Ach ja, deswegen darf er ja ein Random sein, weil er stirbt, ne?
Genau, weil nee, er kein Fall. Echt?
Ja, die kommen doch aus dem Gulliloch raus am Ende.
Aber deswegen ist er, ach so, ist er dann automatisch Final Boy?
Dann ist er ein Final Boy, ja. Aber ist okay, ein Aussetzer erlauben wir
dir. Na gut. Und dann habe ich noch Mark und Vicky dabei. Das sind ne, die beiden aus Teil 2, die quasi ja da so ein bisschen was laufen hatten, weil ich den beiden halt so sehr gewünscht hätte, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit zu zweit haben. Och. Deswegen dürfen sie das in meinem Film.
Das ist herzergreifend. Das finde ich richtig schön.
Ich fand die beiden wirklich halt richtig süß zusammen, weil die Vicky ja immer so hemmungslos mit ihm geflirtet hat und er so ein bisschen überrumpelt davon war. Und ich fand das irgendwie echt süß. Und deswegen dürfen die das in meinem Film weiterhin tun. Und als Vollhorst nehme ich den Scott mit. Der ist auch aus Teil 2. Das ist der immer die Klamotten der Ladies versteckt.
mit seinem Katschi, mit der Steinschleuder.
Genau, ja. Genau, weil dann, ich habe mir gedacht, der ist nicht so nervig wie Shelly oder Melissa. Und er sorgt dann für Schauwerte. Also fürs Publikum ist das ja dann eigentlich noch so das Angenehmste für einen Vollhorst. Und mein die Gimmicks wären, ich habe auch Crazy Ralph gewählt, der gehört für mich irgendwie dazu, das ist schön klassisch und ich nehme Toby mit, das ist der Hund aus Teil 8.
Ja, Rennys Hund, stimmt. Ja.
Die Rasse ist nämlich deutlich klüger als Golden Retriever, deswegen würde ich eher ihn nehmen. Und mein Twist wäre, dass wir hier gar nicht in dem klassischen Camp aus Teil 6 sind, sondern dass dieses Camp quasi in einem Sumpfgebiet steht, weil ich dieses Sumpf-Setting mit Jason mir ganz gut vorstellen kann. Und man dann am Ende des Films noch sieht, dass er dort auf Victor Crowley trifft.
Ich habe mich schon gefragt, also ich wollte eigentlich schon meckern, ich dachte, das kenne ich doch. Aber jetzt hast du es noch so gedreht, dass ich das nicht sagen kann. Stimmt. Aber wer gewinnt? Gibt es einen Gewinner? Also heißt der Film dann bei dir auch Victor versus
Jason? Das ist nur der Setup, wie bei Jason, was du hell meinst, dass man denkt, jetzt kommt als nächstes. Ja, okay.
Das wäre quasi nur der Teaser für den nächsten Teil dann.
Ah.
Ja.
Sehr gut.
Aber ich glaube, das wäre schon ein cooles Crossover zwischen den beiden.
Sehr gut.
Hat auch überlegt, ob ich die beiden Kiffer mit ins Future-Setting nehme. Das hätte auch gut gepasst. Gibt auch zwei bestimmt auch. So beiden
sehr gut.
Süßen Kiffer.
Perfekt. Ja, dann gibt's eigentlich im Prinzip nichts mehr zu sagen. Ihr da draußen bleibt bitte noch dran, denn Theresa kommt gleich noch zu Wort mit ihren Listen. Schickt uns gerne eure Listen, könnt ihr im Discord machen, könnt ihr, ja, bei Spotify wird's ein bisschen eng mit dem Platz, aber ist doch ein guter Anreiz, um mal bei uns in den Discord zu kommen und eure Listen dort zu präsentieren. Da können wir da auch ein bisschen diskutieren drüber. Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich auch natürlich in Abwesenheit bei Theresa und bei euch beiden, dass wir das hier so krass durchgezogen haben. Jetzt, und das ist so absurd, weil ihr dachtet wahrscheinlich, wir sind schon lange damit fertig, Sommerpause, wir sitzen schon seit Wochen am Strand und mit ihren ollen Holy-Cocktails oder weiß ich was. Wir nehmen heute am 12.8. auf und wir gehen jetzt in die Sommerpause, jetzt wo für die meisten der Sommer schon fast wieder zu Ende ist. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause, während ihr die restlichen Episoden noch genießen könnt. Ja, also danke, dass ihr so viel Spaß damit hattet, dass ihr da Bock drauf hattet, ihr natürlich auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt endlich in die Sommerpause. Und wenn wir wieder zurück sind, das ist für euch nächste Woche, sprechen wir über den neuen Alien-Film Alien Romulus und den ihr bestimmt dann auch schon alle gesehen habt zu diesem Zeitpunkt. Und da freuen wir uns schon drauf. Und von daher wünsche ich uns dreien bzw. vieren jetzt erstmal schöne Sommerferien. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Hallo zusammen, hier ist Theresa und ich möchte euch natürlich meine
Rankings zum Thema Freitag der 13. nicht vorenthalten, zumal ich mir auch echt viele Gedanken über meinen Film gemacht habe und werde erstmal mit einer kurzen Zusammenfassung anfangen, was für mich eigentlich die Filme ausmacht. Und das Wichtigste ist halt einfach echt die Menschen im Camp. Ich möchte einfach, dass die eine gute Zeit haben, dass die sich verstehen, dass die ein bisschen albern sind, vielleicht ein bisschen flirty, aber halt auch freundlich, flirty und halt nicht die ganze Zeit nur oberflächlich über Sex labern und sich irgendwie nicht gegenseitig mobben oder so. Ich möchte wirklich einfach Sommer-Feelgood-Atmosphäre. Das ist alles, wonach ich frage. Kein Rumgezicke, kein Gestreite, einfach nur gute Vibes. Was ich auch wichtig finde, sind die Kills. Und das ist ja schon auch einfach ein Problem der Reihe, dass die halt ja häufig nicht ganz vollständig drin sind. Und dass man das halt auch bemerkt. Und ich glaube, dass viele Filme noch mal ein bisschen spaßiger sein könnten und vielleicht zumindest einen halben Stern mehr hätten, wenn man da halt das volle Potenzial ausgeschöpft hätte. Und das finde ich leider echt schade. Außerdem finde ich es auch sehr wichtig, dass Jason ja nicht nur so ein halbes Hemd ist, sondern irgendwie wirklich ja ein Mensch, ein Wesen, das wirklich furchteinflößend ist. Ich mag den Ken Hodder Jason sehr gerne, ich mag den aber auch ein bisschen dynamischer. Aber ich habe für mich bemerkt, ich finde es irgendwie schon wichtig, dass er groß und breit ist und irgendwie mit so einem Selbstbewusstsein läuft, weil das ist echt sowas in Teil 2 und 3, ne? Also ja, das ist einfach nichts. Ich glaube, das mussten sie vielleicht auch erstmal herausfinden, wie man ihn inszenieren muss, dass das besser funktioniert. Und da freut es mich, dass sie zumindest das irgendwann geblickt haben. Auch wenn sie natürlich mit dem Design dann immer noch sehr am Schwanken sind. Aber das ist für mich tatsächlich nicht so wichtig, wie halt irgendwie der Matschekopf hinten aussieht, wie halt die Statur. Außerdem ist mir halt auch aufgefallen, dass ich eine Tendenz dazu habe, die Filme, die im Camp tatsächlich spielen, deutlich besser zu finden als die, die in einem Haus stattfinden. Und glaube, dass ja einfach da eben auch so dieses Zusammensein, ja halt eben einfach so diese Camp-Atmosphäre, die trägt für mich viel dazu bei, viel in der Natur sein und halt nicht nur irgendwie in der Bude hocken und saufen, ne? Also das sind, glaube ich, so die Sachen, die für mich einen guten Freitag der 13. Film ausmachen und die ich auch versucht habe, später in meinen eigenen Film aufzunehmen. Zum Thema Allgemein-Ranking von allen Teilen bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie alle anderen das gemacht haben und auch weiß, dass manche Filme bei mir ein bisschen besser abschneiden, als sie in der allgemeinen Wahrnehmung abschneiden und auch ein, zwei Filme, glaube ich, bei sind, die eigentlich deutlich besser abschneiden, die ich echt gar nicht mochte. Und naja, ich meine, ihr habt ja ausführlich meine Begründungen in den Folgen gehört, werde deswegen gar nicht mehr so viel dann dazu sagen und hoffe einfach, es ist mir niemand böse, es ist halt einfach meine Meinung. Also auf Platz 1 habe ich Teil 6, der macht echt einfach am allermeisten Spaß und macht viele Dinge richtig, die die anderen Teile falsch machen. Danach habe ich Teil 2, primär, weil ich halt einfach die Gruppe so gern mag und ich einfach den kompletten Vibe von dem Film mag und einfach Muffin echt zuckersüß ist. Auf Platz 3 habe ich das Remake tatsächlich, bin ich jetzt zum Schluss gekommen, obwohl, naja, wenn man sich die Folge vom Remake anhört, würde man das vielleicht gar nicht so denken. Aber ich finde, dass die schon auch viele Dinge gelernt haben aus den Fehlern der anderen Filme. Und das bemerkt man, was da halt eben das große Manko ist, ist halt da dann auch, ja, die Jugendlichengruppe. Aber prinzipiell finde ich, macht das Remake viele Sachen gut und funktioniert als moderner Slasher echt gut. Und danach kommt dann halt auch für mich das Original, was halt tatsächlich, obwohl ich es wahrscheinlich sogar eher noch schauen würde als das Remake, weil ich einfach 80s Slasher lieber mag als die, ja, 2000er Slasher. Wenn ich nüchtern drauf gucke, ist, glaube ich, eigentlich das Remake tatsächlich oder das Reboot der bessere Film, meiner Meinung nach. Was nicht unbedingt heißt, dass ich mehr Spaß damit habe. Und apropos Spaß, auf Teil 5 habe ich dann, auf Platz 5 habe ich dann tatsächlich schon Jason X, einfach weil ich den liebe. Der macht mir einfach immer wieder Spaß und ist jetzt nicht der hellste Stern am Kinohimmel, aber macht auf jeden Fall immer Spaß, finde ich. Und das hat mich dazu bewegt, den dann halt doch hier so hoch zu setzen. Danach kommt tatsächlich schon Teil 9, Jason Goes to Hell. Ich weiß, den hassen echt viele Leute. Und auf eine Art kann ich es auch verstehen, aber ja, ich habe ja auch in der Folge gesagt, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass man halt nicht Basic Freitag der 13. bekommt, ist es ein ganz spaßiger Film. Und ich bin echt großer Steve-Fan. Oder Steven? Naja, wie auch immer. Kommt ja auch nicht drauf an. Ich habe echt viel Spaß mit dem. Danach kommt für mich Teil 8, Jason Goes Manhattan. Mit dem hatte ich zwischenzeitlich schon mal weniger Spaß. Hat mir jetzt im Rewatch doch noch mal ein bisschen besser gefallen. Und auf Teil 5 kommt dann, ach Gott, Mann, auf Platz 8, so kommt dann Teil 5, The New Beginning. Ja, wo ich auch irgendwie jetzt ja selbst erstaunt war, wie gut er mir eigentlich gefallen hat, oder beziehungsweise wie viel besser als der Vorgänger er mir gefallen hat. Und der ist dann für mich auch auf dem Platz danach. Auf Platz 9 habe ich Teil 4, The Final Chapter. Da funktioniert einfach die Figurenkonstellation gar nicht für mich. Und das ist einfach echt schade, weil die Kills sind irgendwie cool, aber ich halt einfach die Teenies da nicht aus. Auf Platz 10 habe ich dann Teil 3. Teil 3, der ist halt einfach echt saumäßig vergessenswert. Man kann es halt einfach nicht anders sagen. Also da kann ich mich auch außer an den nervigen Typen jetzt schon an eigentlich niemanden mehr erinnern. Und ganz ans Ende, auf Platz 11, kommt für mich Teil 7, The New Blood, weil ich da auch echt die Leute fürchterlich fand, diesen Doktor fürchterlich fand und einfach echt gar keinen Spaß mit hatte, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde diesen Film wahrscheinlich nie wieder gucken. Ich wurde auch noch darauf hingewiesen, dass ich auch Freddy vs. Jason einbauen soll, aber ich habe den echt lange nicht mehr geguckt und weil ich ja die Filme jetzt alle vor kurzem erst geguckt habe, tue ich mich irgendwie schwer damit, den da jetzt einzuordnen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich mag den gerne und der wäre wahrscheinlich irgendwo unter den Top 5. Bei meinen liebsten Final Boys and Girls habe ich tatsächlich mehr Boys als Girls gewählt, aber auf dem ersten Platz ist trotzdem erstmal Ginny aus Teil 2, weil ich finde, sie ist einfach echt cool, schlägt sich echt souverän und ist erstaunlich gut geschrieben tatsächlich und irgendwie kann man sie als Charakter ganz gut nachvollziehen und das mag ich echt gerne. Auf Platz 2 ist dann für mich Reggie aus Teil 5, der ist einfach echt cool, also so viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen, ich finde den einfach cool, ist irgendwie ein lustiger Junge und ich gucke dem einfach gern. Irgendwie bin ich dem gerne so gefolgt durch den Film und wollte auch echt nicht, dass dem irgendwas passiert. Also da war ich auch so emotional ein bisschen involviert. Tommy aus Teil 4 ist dann für mich auf dem 3. Platz gelandet, weil ich also Tommy in Teil 5 ganz fürchterlich fand und in Teil 6, naja, eigentlich auch ein bisschen grenzwertig. Aber in Teil 4, finde ich, steckt er sich auch super gut und ist irgendwie ja auch ein Charakter, mit dem ich gerne eigentlich mehr Zeit verbracht hätte, hatte ich ja auch da gesagt, dass ich mich eigentlich gefreut hätte, wenn man mehr bei der Familie bleibt und weniger da bei den anderen Leuten. Finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht noch mehr mitbekommen hat. Dann kommen wir zu meinen Top 5 Kills und auf Platz 1 ist natürlich der Zeltkill aus Teil 9. Das ist eigentlich von Anfang an mein allerliebster Kill gewesen, schon immer. Lange Zeit war der Kill aus Teil 2 im Bett bei dem Liebespaar mein Lieblingskill, aber jetzt gibt es noch einen besseren Kill beim Sex. Und das ist definitiv dieser und auch, ja, allgemein der beste Kill. Danach kommt tatsächlich der, der versuchte Kill an Jason aus Teil 4, weil, ja, es ist irgendwie auch gar nicht so der beste Practical-Effekt, aber irgendwie total cool, dass sie dann da Jason einmal so eine Machete durch den Kopf rammen oder halt so, dass er da so runterrutscht. Irgendwie, ich mag das einfach echt gerne, habe ich auch überhaupt nicht mitgerechnet. Auf Platz 3 habe ich vielleicht ein bisschen unerwartet aus Teil 8, Julius, der nach dem Faustkampf mit Jason einfach der Kopf abgeschlagen wird, weil ich einfach diese komplette Szene echt gern mag, wie ja er wirklich denkt, er kann irgendwie Jason totboxen und dann einfach so tisch und der ganze Kopf ist ab und er fliegt weg und ich mag einfach diese komplette Szene, auch wenn es jetzt nicht der krasseste Kill an sich ist. Danach habe ich aus Teil 6 direkt der Opening Kill, es dürfte das ja sein, von Alan Horst, dem ja das Herz rausgeschlagen wird, weil ich immer noch finde, der kommt so unerwartet und haut irgendwie echt rein, weil also, wenn man einfach nicht damit rechnet und finde die Idee halt auch echt cool, einfach so, dass Jason halt so eine Wucht hat, einfach jemandem so das Herz raus, also einfach so komplett durch den Körper das Herz rauszuholen. Also es ist ja gleich eigentlich wie beim dritten Platz bei mir, mit dem Kopf abschlagen, so diese Wucht finde ich einfach ja irgendwie beeindruckend. Und dann habe ich noch als letzten Lieblingskill aus Teil 4 noch Jimmy, der das Beil ins Gesicht bekommt, plus den Korkenzieher, gehört ja auch irgendwie für mich zusammen. Ja, bei meinem Film habe ich überlegt, werde ich jetzt schon auch ein bisschen albern oder wie will ich es machen? Hab dann auch sowas überlegt wie, ja, vielleicht Jason Goes Atlantis, das irgendwie ja unter Wasser er weitergetragen wurde und irgendeine Forschergruppe Atlantis sucht und Jason dann in Atlantis ist oder so. Naja, was weiß ich denn, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, würde ich mir schon auch angucken, aber eigentlich würde ich gerne einen Film zusammenstellen, der halt einfach ein richtig cooler Freitag der 13. Film wäre. Und zwar musste ich letztens an meine Orchesterfreizeit denken. Ich war nur ein Jahr im Orchester und es hat auch gereicht. Aber was ich da cool fand, dass wir wirklich mit wirklich allen Klassenstufen von 5. Klasse bis Q4 praktisch, da einfach auf Orchesterfahrt waren und musste daran denken. Ich glaube, dieses Konzept von der Gesamtschule gibt es eigentlich in Amerika gar nicht. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch scheißegal. So kommt es nämlich zustande, dass wir eine relativ große Range an Altersgruppen haben. Mein Final Boy ist Reggie aus Teil 5. Ja, ich finde ihn klasse. Und zwar spielt der Tuba und wird von Cord gecoacht. Wer sich nicht erinnern kann, Cord Andrews aus Teil 6, der ist eine random person, die ich hier mit einbaue, der spielt Posaune, macht einen auf, oh, eigentlich bin ich viel zu cool fürs Orchester, ist aber tatsächlich sehr talentiert und hat eigentlich viel Spaß daran, anderen zu helfen. Also und vor allem auch anderen Leuten Dinge zu erklären, ist echt talentiert, ist aber eigentlich halt auch zu cool. Genau, und der wird von ihm halt gecoacht, also Reggie von Quad. Mein Vollhorst ist Scott Cheney, der spielt in Teil 2 mit, das ist der Typ, der mit der Zwille, der einen da, der Terry auf den Hintern schießt, ist eigentlich auch nicht der schlimmste Vollhorst und ich habe auch keine Lust auf einen richtigen Vollhorst in meinem Film. Und der spielt Triangel, ist das dritte Jahr im Abschlussjahr und muss nun echt mal langsam seinen Abschluss machen, sonst kriegt er nämlich wirklich keinen und versucht sich an die Orchesterleitung Mama Jarvis ranzumachen. Als weitere random Person habe ich noch Vera Sanchez aus Teil 3. Naja, die ist halt nett und random, die spielt Querflöte und die eben schon genannte Mama Jarvis aus Teil 4, die leitet nämlich das Orchester. Als Jason nehme ich den aus Teil 8, weil ich mag das Design gerne. Außerdem hat der ja so ein Stück weit so eine Self-Awareness, wer er eigentlich ist und wie er sich verhält. Und die brauche ich für diesen Teil. Man könnte auch den vom Remake nehmen, würde vielleicht fast sogar besser passen. Aber der ist mir ein bisschen zu New School, ehrlich gesagt. Weil das hier soll schon auch so ein 80s-Ding bleiben eigentlich. Genau, mein Gimmick Nummer 1 ist der Therapiehund Scotty. Ein Labrador mit Halstuch. Der schlägt immer Alarm, wenn Gefahr da ist oder er irgendwie bemerkt, dass jemand unruhig wird oder jemand gestorben ist oder so. Aber natürlich hören sie nicht auf den Hund, weil sie denken sich, ach, ist ja nur ein dummer Hund, ne? Und geben ihm einfach Snacks, damit er ruhig ist. Und denken halt so, ja, okay, der bellt jetzt, weil er Snacks möchte, aber eigentlich möchte er die Leute warnen, ne? Naja, Pech gehabt, wenn nicht auf den Hund hört. Das Gimmick Nummer 2 ist halt im Grunde genommen das Setting mit der Orchesterfreizeit. Das bietet halt kreative Kills mit Instrumenten und eine sehr heterogene Gruppe mit jungen Erwachsenen und Kindern von 11 bis 19 Jahren. Plotmäßig ist es ungefähr so, Jason ist halt ein bisschen, ja, self-aware und mordet einfach nicht alles, was ihm in den Weg kommt, sondern versteppt auch die Leute so ein bisschen oder bringt sie halt an Ecken um, wo es nicht direkt alle mitbekommen, denn er möchte beim großen, finalen Abschlusskonzert nämlich morden. Naja, also gut, nun verschwinden halt ein paar SchülerInnen und, ja, sonstige Angestellte. Und bei manchen macht man sich jetzt nicht so richtig Gedanken, zum Beispiel der Koch, der eh überhaupt gar keinen Bock hatte mitzukommen, der verschwindet. Aber als dann irgendwie SchülerInnen verschwinden, dann verhält sich tatsächlich der Schulleiter korrekt und ruft die Polizei. Die Polizei hat aber, naja, wenig Lust jetzt großartig zu suchen, macht es nicht super gründlich und findet dann halt die Leichen nicht. Und man geht halt einfach davon aus, okay, die sind verschwunden, muss man irgendwann nochmal genauer schauen. Aber die kommen bestimmt schon wieder zurück, ne, sind Teenies auf einer Freizeit, die wollen Spaß haben. Und ja, Jason nimmt dann die Leichen mit für das große Finale beim Abschlusskonzert, drapiert die da und dann gibt es auf jeden Fall ein großes Gemetzel und am Ende vielleicht noch mal ein bisschen überzogenes Blätterfest. Vielleicht, ich weiß es nicht so ganz, vielleicht ist es auch zu viel. Aber hätte ich irgendwie schon Bock drauf, das auch so zu nutzen, dass man da so viele Leute am Start hat. Ja, das ist mein Freitag der 13. Film. Ich glaube, er würde viel Spaß machen, weil er halt ein Camp hat, weil er ja einen Hund hat, weil er Reggie hat, weil er ja nette Leute hat und halt einen neuen Ansatz irgendwie, was Spaßiges in dieses Camp zu bringen, was nicht so ein ganz normales Basic-Camp-Kram ist, sondern durch das Orchester so einen leichten, besonderen Touch hat. Mir wurde außerdem aufgetragen, noch was zu 30 Fanboy zu sagen. Und zwar geht es da darum, dass wir den Cast von verschiedenen Freitag der 13. Filmen haben. Also eigentlich nur die Frauen und auch nicht ganz alle. Okay, auch eigentlich nicht nur die Frauen, aber primär die Frauen. Und es steht dann halt am Anfang auch immer einmal da, wer die Person im Film war. Aber ich sag's mal so, Gott alleine kann sich an die Most Random Camperin aus Teil 7 erinnern. Und das ist halt tatsächlich schon das erste große Problem, was ich mit dem Film hatte, dass ich dachte, wer sind diese Leute und warum sollte ich mich für sie interessieren? Also das muss man vielleicht auch sagen, ist ein Problem von mir, dass ich nicht so der Fandom-Typ bin und ja, auch also generell auch so nicht mich nicht für Gossip von Stars interessiere und mich zwar irgendwie, ja, schon irgendwie SchauspielerInnen habe, die ich gerne schaue, wo ich mich auch freue, wenn ein neuer Film rauskommt, aber ja, es könnte mir halt, also es ist mir auch eigentlich relativ egal, wenn dann halt irgendwann nichts mehr kommt. Und entsprechend interessiere ich mich nur so mittelmäßig für die SchauspielerInnen aus den Freitag der 13. Teilen, die ja zum Teil auch echt nichts anderes gemacht haben. Wer sowas aber mag und da irgendwie gerne mit dem Finger drauf zeigt, ist so, ach ja, das ist ja hier XY und ach ja, hier ne bla bla bla, der wird hier wahrscheinlich viel Spaß haben. Das ist halt einfach echt schon ein großes Problem, was ich damit hatte. Also ihr müsst auf jeden Fall die Filme sehr aufmerksam geguckt haben, um diese Menschen wieder zu erkennen oder beziehungsweise mit den Namen auch nur was anfangen zu können. Naja, die Schauspielerinnen werden jetzt von dem Mörder à la Jason umgebracht. Dee Wallace ist aus irgendeinem Grund auch dabei. Ken Hodder ist am Start. Corey Feldman ist auch dabei, der aber als einziger nicht sich selbst spielt, sondern irgendwie so einen schmierigen Regisseur, der, glaube ich, so eine Art Metakommentar sein soll auf die Geschichten vom Set, die man da von Teil 5 oder so kennt. Naja, gut, ist irgendwie ein bisschen eigenartig, dass nur der nicht sich selbst spielt. Super hochwertig ist es nicht, das finde ich aber vollkommen okay für so einen Fanfilm. Was mein Problem ist, sonderlich spaßig ist er halt leider auch nicht. Wie gesagt, ist vielleicht spaßiger, wenn man irgendwie mit den Leuten mehr anfangen kann. Aber ich hatte halt auch, dass mir die Auflösung schon auch echt ziemlich egal war, weil ich halt eben mit den Leuten nichts anfangen konnte und ja, es irgendwie ich mir so dachte, okay, da war eine Idee da, ein Grundgerüst, aber das spannend auszufüllen wusste man da eigentlich nicht so richtig. Also für Hardcore-Fans der Reihe ist das vielleicht was, für mich war es jetzt eher nichts. Ja, das war mein ja, kurz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mein Freitag der 13. Recap ein bisschen länger geworden als gedacht. Ja, könnt ihr trotzdem gerne mal irgendwie sagen, vor allem, was ihr von meiner Filmidee haltet. Das würde mich interessieren. Ich finde sie nämlich fantastisch und bin schon gespannt, was ihr so für Toplisten mit uns teilt. Bis dann, ciao!
They're coming to get you, Barbara.